Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von By Lady zusammen mit Lara.
Ja, hallo.
Und zusammen mit mir, Britt-Marie.
Und das erste war vereint in Frankfurt.
Stimmt, ja. Du hattest ja einen Umzug hinter dich gebracht,
genau.
Was ja auch immer super stressig ist.
Ja, ja, aber der Rechner steht immer. Also der Rechner und das WLAN-Kabel steht. Das WLAN-Kabel liegt einfach nur schon mitten in der Wohnung. Also das muss ich noch anmachen. Aber für euch habe ich das jetzt alles schon mal installiert, dass wir hier aufnehmen konnten.
Wundert euch nicht, ich höre Eiswürfel klingen im Glas im Hintergrund.
Oh, Entschuldigung.
Trinkst du?
Oh mein Gott. Dieses Lavalier-Mikrofon.
Ja, wir sind noch ein bisschen, dadurch, dass du umgezogen bist und musstest du auch erstmal gucken, welches Mikro hast du da und ja. Wir nehmen halt jetzt mehr oder minder zwischen Kartons mit dem Ersatzmikro auf und das Lavalier-Mikrofon, das du heute benutzt, das ist offensichtlich so fein justiert, dass man da halt echt alles hört.
Ich sehe schon, ich darf nicht trinken.
Doch, du darfst schon trinken. Ich wollte eigentlich nur kurz sagen, wenn jemand jetzt kurz mal zwischendurch Eiswürfel im Hintergrund hört und ich konnte sie nicht rausschneiden, weil du vielleicht gerade klimperst, während du auch was sagst, dann wisst ihr, es kommt daher, dass wir heute, ich glaube, 38 Grad hatten draußen und wir beide hier sitzen mit geschlossenen Fenstern und ohne Ventilator und uns zu Tode schwitzen und ohne trinken geht's nicht, sonst klappen wir euch vor dem Mikrofon zusammen, egal welches Mikrofon.
Ja, genau. Also das ist ungefähr so die Sache. Ja. Obwohl ich muss sagen...
Deswegen darfst du auch klimpern mit den Eiswürfeln.
Ich bin nur gerade erschrocken, weil ich habe auch vorhin zu Britt-Marie gesagt, am Ende hat dieses 15 € Lavalier-Mikrofon bessere Qualität als mein voriges Kondensator-Mikrofon, was ich eigentlich normalerweise benutzt habe. Das wäre schon sehr traurig.
Ja, wir gucken jetzt einfach mal, wie die Aufnahme rauskommt. Ihr werdet es dann hören.
Ihr werdet es hören, genau. Unter Umständen genau. Auch Eiswürfel.
Gut, was gibt es sonst Neues? Ich habe 2-3 News zusammengescharrt oder zusammengekratzt, die ich euch sagen möchte, empfehlen möchte, berichten möchte. Zum einen, liebe Lara, wir haben 3 Jahre Podcast-Jubiläum mit By Lady.
Oh, was?
Ja, was? Ja, das hat mich genauso überrascht. Du weißt ja, also unseren Twitter-Account haben wir ja fast zeitgleich mit der ersten Folge angelegt. Mhm. Und jetzt kam letztens ein, sie haben 3-jähriges Twitter-Jubiläum. Und ich so, was? Das kann ja gar nicht sein. Ja, genau. Okay. Also ich meine, es ist kein runder Geburtstag, aber es ist ein Geburtstag, hallo?
Ich meine, irgendwie, es ist echt 3 Jahre schon?
Ja, es ist krass, genau. Also ich wollte...
Und immer noch neu, aber ich glaube, jetzt gelten wir nicht mehr aus da.
Nein, aber ich wollte mal ein großes Dankeschön einfach an die Hörer rausschicken, denn wir kommen jetzt nur noch in... Also was heißt nur noch andersrum? Wir kommen ja in etwas längeren Abständen raus, als das am Anfang war. Am Anfang haben wir ja wirklich ziemlich durchgehechtet und haben dann festgestellt, das ist einfach zu anstrengend. Auch die Bücher lesen, die Filme sehen in monatlichem Takt. Das war einfach zu viel Vorbereitung neben dem echten Leben. Und dann haben wir ja gesagt, okay, wir entzerren das jetzt ein bisschen und kommen so plus minus alle 2 Monate raus. Manchmal sind es 3 Monate, manchmal ist es auch nur 1,5. Aber so plus minus alle 2 Monate. Und da bin ich ja froh, dass ihr als Zuhörer dann gesagt habt, okay, wir ziehen da trotzdem noch mit und hören euch trotzdem noch. Deswegen mal ein Dankeschön an euch da draußen. Und 3 Jahre. Und wir machen weiter. Wir haben ja noch eine ganz lange Liste jetzt mit allen möglichen Dingen, die wir besprechen möchten.
Genau.
Und dazwischen kam jetzt eben Persuasion bzw. Überredung und zwar die Neuverfilmung, die auf Netflix angelaufen ist mit Dakota Johnson. Mhm. Und da hatten wir gesagt, ja, die wollen wir sowieso besprechen und dann machen wir das einfach zeitnah, denn das ist ja am 15. Juli rausgekommen, heute ist der 20. Juli.
Das ist sehr und, zeitnah, ja.
Ja, genau. Und ich habe gedacht, es wäre halt schön, es zeitnah zu machen, denn die meisten haben es wahrscheinlich gerade jetzt erst gesehen, dann ist es noch frisch im Gedächtnis. Mhm. Und dann ist es irgendwie auch lustiger, sich just dazu eine Review anzuhören. Und deswegen haben wir das jetzt dazwischen geschoben. Denn eigentlich nach unseren Plänen wäre was anderes dran gewesen. Aber wir lieben ja eigentlich Persuasion bzw. Überredung. Und ob wir dann auch diese Verfilmung lieben werden, werdet ihr dann gleich hören. Aber kommen wir zurück zu den News. Ich habe eine kleine Empfehlung. In der ARD-Mediathek ist noch bis zum 4. Juni 2023, also noch ein Jahr im Grunde, Gosford Park zu sehen. Das ist ein Film, natürlich nur mit deutscher Spur, leider nicht mit der original englischen Spur, aber trotzdem ein sehr schöner Film. Und zwar spielt er eben so in diesem alten England, in diesen Herrschaftshäusern, ist eigentlich eine Kriminalgeschichte, / Sozialstudie. Und wer so ein bisschen so Jane Austen mag, aber auch Downton Abbey zum Beispiel und so dieses, ja, dieses Upper-Class-Englische, auch von den Kostümen her und vom ganzen Ambiente und die Häuser und so, für den ist es bestimmt was. Also ich habe den mir auch wieder mal angeschaut. Der ist sehr lang, der geht über 2 Stunden, aber ist wirklich sehr, sehr gut. Und habe wieder festgestellt, dass der auf jeden Fall jede Minute wert ist. Das heißt, den empfehle ich euch ganz kostenfrei und wie gesagt in der Mediathek. Und ich verlinke euch dann in den Shownotes einfach dazu. Kennst du Gosford Park, Laura?
Namen nach, aber nie gesehen tatsächlich.
Ja, also dann empfehle ich dir den auch dringend.
Oh, okay. Ich habe hier The Sally Lockhart Mysteries hier stehen. Das ist, ist Philip Pullman, genau, ne? Das ist doch Goldener Kompass, ne?
Richtig, genau.
Genau. Der ist mit, ne, mit der von Billy von Doctor Who.
Ja, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber ja.
Ja, ja, genau. Also, vor wegen Period Drama, da habe ich mal vor, übrigens mit Matt Smith wohlgemerkt, das muss aber vor seiner Doctor Who-Zeit gewesen sein. Aber den habe ich hier liegen, weil bei uns in der Stadtbücherei wurde halt irgendwie immer so schön diese englischen Period-Dramas gekauft, die teilweise nicht auf Streaming-Diensten landen oder nicht mehr da sind, die ich irgendwann mal so verpasst habe. Und dann ist mir das beim Rücksortieren so in die Hände gelaufen. Und dann werde ich unbedingt mal gucken. So.
Sag mir nochmal, wie es heißt, weil das habe ich eben verpasst.
Wie das Ding heißt. Moment, jetzt muss ich zur DVD laufen.
Na, du hast es erwähnt.
Moment, es ist nicht weit weg, aber ich bin im Lavalier-Mikrofon an den Rechner gehängt. Also es ist Sally Lockhart Mysteries mit Billy Piper, Matt Smith.
Billy Piper war es, ja, genau, das hat uns eben gefehlt,
und,
ja.
Und unseren allseits bekannten J.J. Fallett.
Sally Lockhart hat Mysteries, habe ich tatsächlich noch nie in die Hände, habe ich auch noch nie gesehen vorher. Also so eine Krimiserie im Grunde, und dann wahrscheinlich im viktorianischen Zeitalter irgendwie, oder, ja.
Also, es steht hier, steht da viktorianisch.
Ja, ich sehe es gerade hier. Ich habe hier gerade auf Amazon es aufgerufen. Das viktorianische Zeitalter, bla bla bla.
Also mittlerweile ist es ja voll beliebt, dass man so.
Ja, Detektivin, Sally Lockhart. Ja, also das ist so ein bisschen wie aktuell läuft. Also es sieht so ein bisschen aus, ich weiß nicht, ob es genau das gleiche ist, wie Miss Scarlet and the Duke. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee.
Okay, da ist jetzt gerade die zweite Staffel gestartet. Das ist auch im viktorianischen Zeitalter eben eine Detektivin, die sich gegen die Männer behauptet. So ähnlich sieht mir dieses mit Sally Lockhart Mysteries auch aus.
Miss Scarlet?
Mysteries.
And the Duke.
And the Duke.
Moment, doch, ich habe tatsächlich einen Trailer gesehen. Ja, 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 das ist doch von diesem amerikanischen Sender, der aber, glaube
ja, die, also PBS, aber genau, aber in Zusammenarbeit mit. Ich weiß es nicht, ob es BritBox war oder ITV, also in Zusammenarbeit mit einem britischen Sender.
Also,
ja,
ist, also genau. Ist ja alles etwas, was in letzter Zeit sehr aufkommt. Also
ja, aber ich meine, so viktorianische Detektive oder Detektivinnen ist jetzt so neu nicht, aber ich meine, wir haben jetzt hier, du hast Sally Lockhart ins Spiel gebracht, wir haben hier Miss Scarlet und dann haben wir ja auch den Film
Enola Holmes, das
war Enola Holmes, richtig, ne? Genau, also das ist ja, haut ja alles in die gleiche Kerbe, ja. Genau, ja.
Wann?
Gut, aber wie kamen wir jetzt da drauf? Eigentlich hatte ich gesprochen von
Gosford Park.
Richtig, genau. Ja, aber wie gesagt, es ist ja noch ein Jahr in der Mediathek. Da kannst du ja mal an einem trüben, regnerischen Sonntag. Okay. Man sollte nicht schlecht gelaunt sein, wenn man sich den Film anguckt. Der Film ist gut, aber auch leicht deprimierend. So ein bisschen, also weil du hast so ein bisschen Upstairs, Downstairs, du hast sowohl, kriegst du gezeigt, was oben passiert bei der Herrschaft, aber auch was unten bei den Dienern passiert. Und die Diener haben halt natürlich nichts zu lachen. Das ist mehr so der deprimierende Part an dem Film. Aber grundsätzlich auch so von der ganzen Machart und die Kostüme und die Inszenierung und die Cinematografie und so, sehr, sehr super. Ja. Okay. Und hier eine weitere Parallele, nämlich Rupert Grant. Oder heißt der Vater, oder heißt der Rupert S. Grant? Wie heißt der denn hier, unser Papa? Richard E. Grant. Ha. Richard E. Grant spielt in Gosford Park ebenfalls mit.
Ah, okay.
Ja, aber in jungen Jahren. Hier in der persönlichen Verfilmung spielt er ja den Sir Walter Elliot.
Ah.
Gut.
Ja, ja.
Ja, genau, genau. Also das ist auch eine Parallele. Kommen wir von Gosford Park zu Bridgerton. Also es ist natürlich unterschiedlich, könnte es nicht sein. Bridgerton hat ja eine Season 3 und Season 4 bewilligt bekommen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall 3 und 4 kriegen. 1 und 2 sind ja schon ausgestrahlt worden. Und Season 3, oh Gott, hier hat es eben gerade geblitzt. Und ui. Ja,
bei mir auch.
Ui.
Bei mir auch.
Krass. Dadurch, dass ich das Fenster zu hatte, hat man das gar nicht mitbekommen, dass draußen sich das gerade so verschlimmert hat. Also ich hoffe, man darf mal podcasten bei Gewitter. Ich weiß es nicht. Wir machen es einfach.
Wir machen es einfach, wenn ich was sage.
Genau. Dir kann ja mit dem Lavalier-Mikrofon nichts passieren. Ich habe ja mein Mikro-Headset auf den Ohren. Das ist näher am Gehirn dran. Mal gucken.
Gut, ich habe ja auch. Ich habe auch Kopfhörer auf den Ohren. So hell gesehen.
Okay, gut. Also, Season 3 von Bridgerton ist gestartet. Da haben sie jetzt auf Twitter verkündet. Und in der dritten Season, soweit kann man schon vorgreifen. Wer es einer nicht wissen will, dann würde ich sagen, jetzt Spoiler. In der dritten Season geht es als Hauptpärchen um Colin und Penelope, Penelope Farthington. Das ist eigentlich kein Geheimnis, das haben sie relativ zügig auch schon bekannt gegeben. Und das ist auch, glaube ich, mein Lieblingspärchen bisher. Und da freue ich mich sehr drauf. Und ich habe auch das Buch gelesen. Das Buch ist ja eigentlich Band 4 und sie machen da jetzt halt Season 3 draus.
Nee, ist jetzt vorgezogen.
Genau, in der Serie. Und ich hoffe inständig, also don't fuck it up. Ich sag nur, lass mich RuPaul zitieren. And don't fuck it up, weil dann bin ich nämlich echt sauer, wenn ihr mir mein Lieblingspärchen versaut. Nichtsdestotrotz sieht es bisher gut aus. Und heute gab es auch ein ganz süßes Video, wo die verschiedenen Schauspieler so per Fingerzeichen von 2 zu 3 markiert haben. Ah, Season 3 ist gestartet mit dem Dreh. Und wir haben auch schon die Info, dass ein paar neue Schauspieler mit dazugekommen sind zu dem Cast, den wir schon kennen. Zum einen ist ja die Schwester ausgetauscht worden, also Francesca Bridgerton wird nicht mehr von Ruby Stokes gespielt, die in einer anderen Serie mittlerweile beschäftigt ist, sondern von Hannah Dodd. Das heißt, da haben wir einen Austausch in der Bridgerton-Familie. Und dann haben wir heute die Info bekommen, dass 3 junge Herren noch mit dazukommen zum Cast, nämlich Daniel Francis als Marcus Anderson, Sam Phillips als Lord Debling und James Foon als Harry Dankworth. Und alles 3 wohl, so wie ich das rausgelesen habe, aus der Beschreibung heraus, potenzielle Love Interests für die Leute, ja, in der Gesellschaft und vielleicht auch für Penelope. You never know. Ja. Das war heute so ein bisschen, ging heute durch meine Timeline, wo alle gesagt haben, oh, Bridgerton, so. Dann möchte ich eine weitere Empfehlung aussprechen, nämlich eine virtuelle Tour. Und zwar hatte ich dir ja geschrieben, hast du am Montag vielleicht Zeit und du musstest leider arbeiten. Ich hätte auch arbeiten müssen. Ja, ich hätte auch arbeiten müssen und dann hat sich aber bei mir kurzfristig was verschoben, sodass ich dann doch teilnehmen konnte. Und zwar Jane Austens Haus, also wo Jane die Familie Austen drinne gelebt hat, das ist ein Museum und die haben eine ganz niedliche virtuelle Tour. Und diese virtuelle Tour, die kann man auch machen, die ist frei und gratis und offen auf der Homepage, die kann man auch machen, ohne was zu bezahlen. Und die möchte ich euch sehr ans Herz legen. Und da kann man durch die Räume gehen und kann so 360 Grad sich umschauen, kann an Sachen herantreten, da sind dann auch so Informationsfenster zum Teil. Und das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und ich habe bei einer Führung mitgemacht von dieser virtuellen Tour, aber eben mit einem echten Guide dabei. Das heißt, da war also eine Dame, die in diesem Museum arbeitet, die uns virtuell durch das Haus geführt hat. Da sind wir tatsächlich dieser virtuellen Tour gefolgt, die es auf der Homepage gibt. Und dann hat sie aber ganz, ganz viel drumherum erzählt. Und das hat 5 Pfund gekostet. Das waren so Pi mal Daumen 6 Euro. Und du bezahlst im Grunde ja also für die Führung. Du bezahlst eigentlich nicht für diese virtuelle Führung, die kannst du ja auch ohne Bezahlung machen, sondern du bezahlst eben für den Guide, der dich da durchführt und dir Anekdoten erzählt und so weiter. Und das hat mir sehr gut gefallen. Die hat das sehr charmant, sehr kompetent, sehr witzig gemacht und auf jeden Fall die 6 Euro wert. Also da bin ich nicht böse drum, dass ich das bezahlt habe und nix. Aber wenn ihr jetzt sagt, euch interessiert in erster Linie eigentlich so das Haus und die Zimmer und was da so rumsteht und wie das eingerichtet war und so, dann müsst ihr keinen Tourguide extra dazu buchen, so wie ich das gemacht habe, sondern dann könnt ihr einfach auf die Homepage gehen von Jane Austens Haus und könnt euch das so angucken. Und was man sich auch so angucken kann, auch gratis, ist die aktuelle Sonderausstellung, die sie haben. Das hatte ich auch schon mal auf Twitter verlinkt, aber will es hier nochmal erwähnen. Und zwar ist die aktuelle Sonderausstellung, geht um die Wäsche von die aktuelle Sonderausstellung heißt Austen Undressed und geht um Wäsche und Unterwäsche, die man in der Regency Area getragen, in der Regency Region schön. Getragen hat. Und sie haben unter anderem auch das berühmte weiße Hemd von Colin Firth in der Ausstellung, das er getragen hat, als er in den See gesprungen ist. Beziehungsweise er ist ja nicht reingesprungen, es war sein Double, aber das weiße Hemd halt, ja. Mhm. Und das kann man sich anschauen, das ist auch ganz nett gemacht. Das ist natürlich nur eine ganz kurze, kleine Ausstellung, aber da kann man auch virtuell durchlaufen. Ja, ich packe euch beide Links rein. Ich habe euch auch ein paar Bilder und so ein bisschen was auf Twitter vertweetet. Auch die eine oder andere Anekdote. Ich muss dazu sagen, wenn man sich mit Austen ein bisschen auskennt, und ich meine, wir kennen uns schon mit Austen aus, ja,
nach 3 dann, Jahren.
Ja, vorher auch, aber natürlich jetzt noch viel mehr. Aber wenn man sich mit Austen ein bisschen auskennt, dann war ganz viel von dem, was der Guide erzählt hat, der uns da durchgeführt hat, jetzt nichts Überraschendes oder Neues. Es gab 2, 3 Anekdoten, die ich nicht kannte, die mir sehr gut gefallen haben. Das fand ich schön. Aber es war halt jetzt nicht so, dass mir das so wahnsinnig viel Mehrwert gebracht hat. Wenn man sich mit Austen jetzt nicht so auskennt, dann ist das echt eine schöne Geschichte. Dann kann ich das sehr, sehr weiterempfehlen. Und ganz ehrlich, 6 Euro in die Museumskasse, also da habe ich schon für schlimmeres Geld ausgegeben. Mhm. Ja, also bitte. Das war also sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. Und diese virtuelle Tour mit dem Guide, den man buchen kann, die findet alle 4 bis 6 Wochen immer wieder statt. Das heißt, wenn man dann mal einen Termin nicht kann, dann kann man auch, wenn man die Augen offen hält, einfach den nächsten Termin in 4 bis 6 Wochen nehmen. Ja, genau. Oder aber halt alleine durch die virtuelle Tour durchgehen. Und was zum Beispiel ganz nett war, weil ich von Anekdoten gesprochen habe, ich habe das wie gesagt auch verlinkt, da könnt ihr dann euch den Twitter-Thread zu anschauen, aber ich musste sehr lachen, weil das doch sehr, sehr nach Jane Austen klang. Jane Austen hatte ein Zimmer, das ein Fenster zur Türseite raus hatte. Also zu der Seite, wo halt immer die ganzen Leute, wenn die irgendwie an der Hauptstraße langgelaufen sind, vorbeigelaufen sind. Das heißt, die haben dann immer bei ihr da ins Fenster reingeguckt und haben halt jedes Mal gesehen, was sie da so macht, ob sie liest oder schreibt oder sonst irgendwas. Und die müssen wohl sehr, sehr neugierig auch gewesen sein, weil die im Grunde immer reingeguckt haben, ja. Und immer geguckt haben, was machen die Austens? Und das ging ihr irgendwie auf den Keks und dann hat sie darauf bestanden, dass das Fenster zugemauert wird und dass an der gegenüberliegenden Wand ein neues Fenster in die Wand reingebrochen wird. Das heißt, das eine Fenster ist zugemauert worden und dann hat sie ein anderes Fenster Richtung Rosengarten reinsetzen lassen in die Wand, damit sie immer einen wunderschönen Blick auf die Rosen hat. Mhm. Und ich musste so lachen, weil ich meine, normale Menschen kaufen Gardinen. Jane Austen lässt das Fenster versetzen. Ja, also es hat schon eine gewisse Ironie, die ich sehr mit Austen verbinde. Ja, da musste ich doch mal lachen. Ja, das fand ich schon eigentlich ganz witzig. Ja, na gut. Gut. Also das sei euch auch ans Herz gelegt. Und dann als letztes noch 2 Filme, die ich kurz erwähnen möchte. Wir haben ja immer gesagt, der eine oder andere Film ist in Vorbereitung, ist gerade am Drehen, wird bald kommen. Und dazu gehörte ja, wie gesagt, auch immer Persuasion. Aber es sind auch noch 2 weitere Filme, die gerade rausgekommen sind oder rauskommen, die mit Austen zu tun haben. Das eine ist Fire Island. Das ist auf Hulu erschienen und auf Disney Plus mittlerweile, auf dem amerikanischen Disney Plus. Ich gehe davon aus, dass das bald auch auf dem deutschen Disney Plus erscheinen wird, weil Disney ja mit Hulu eine Zusammenarbeit hat. Und sobald es dann in Deutschland auf dem deutschen Disney Plus erscheint und ihr euch das per Streaming angucken könnt, dann werden wir darüber auch hier in unserem Podcast sprechen. Denn wir sind ja in dem großen Segment inspiriert von Jane Austen, Modernisierung etc. Und Fire Island ist genau sowas. Das ist inspiriert von Stolz und Vorurteil. Das ist inspiriert von Stolz und Vorurteil, ein Film von Andrew Ahn, und es geht eben um Noah und Howie, beste Freunde, und die sind im einwöchigen Sommerurlaub auf Fire Island Pines, wo eben ein Sommerhotspot für queere Leute sind, die eben feiern und trinken und ja querbeet irgendwie mit allen möglichen Leuten Party machen und schlafen. Und dort wohnen sie eben bei einer Bekannten. Und Noah, der sonst eigentlich immer, ja, also alles bespringt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, der nimmt sich vor, in diesem Urlaub so lange auf Sex zu verzichten, bis sein bester Freund Howie, ja, flachgelegt wurde. Da er glaubt, dass in diesem Partyparadies, Fire Island, es ja auf jeden Fall jemand geben wird, der der Richtige ist für Howie. Und Howie trifft dann eben in einer Bar auf den Kinderarzt Charlie, aka Darcy. Ja, und dann geht eben eine schwule Liebesgeschichte los zwischen den beiden, beziehungsweise eine Hassliebe. Wir kennen ja unser Stolz und Vorurteil. Und das Ganze ist eben modernisiert und spielt in queeren Zirkeln. Genau. Das ist der eine Film. Und der andere Film, der jetzt auch kommt, heißt Mr. Malcolm's List. Und der ist tatsächlich bis vor einem halben Jahr völlig an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, ob du davon was gehört hast. Nee. Das ist ein Film, der ist tatsächlich, spielt in der Regency Area, aber auch mit gewissen Freiheiten. Und zwar spielen die Hauptrollen Sarve Ashton und Frida Pinto. Sarve Ashton kennt man vielleicht, wenn man so ein bisschen Gossip interessiert ist wie ich, als mittlerweile Ehefrau von Tom Hiddleston.
Was? Da ist geheiratet?
Ja, und sie ist hochschwanger. Also, was? Der kriegt bald auch ein Kind mit ihr zusammen. Was? Genau. Was? Du musst, liebe Lara, du musst Hot Pink hören. Das ist unser Gossip, unsere wöchentliche Portion Gossip, Klatsch und Tratsch, der Podcast, den ich zusammen mit Kai mache. Und da haben wir da ausführlich drüber geredet, weil es mir ein Bedürfnis war, darüber zu reden.
Also, ich habe mitgekriegt, dass er sich verlobt hat. Und der war ja sehr lange Single, ne? Also, er war sehr lange Single. Tom Hiddleston war sehr lange nicht vergeben, so, oder war zumindest nicht offiziell.
Er hatte eine desaströse Kurzbeziehung mit Taylor Swift. Ja. Danach war er komplett Single, ich glaube 4 Jahre oder 5, es war so lange jetzt nicht, aber 4, 5 Jahre. Und dann hat er Sarve Ashton kennengelernt, die beide haben zusammen im Theater im gleichen Stück gespielt. Und die beiden sind dann zusammengekommen und haben aber lange nichts der Öffentlichkeit erzählt davon. Als sie es dann bekannt gemacht haben, waren sie, glaube ich, schon 1,5 Jahre oder so zusammen. Mhm. Und dann kam auch ein halbes Jahr später schon gleich die Verlobung. Und dann dann sind sie einmal über den roten Teppich bei den BAFTAs gelaufen. Und da hatte sie schon so ein wallendes pinkes Kleid an, wo ich dachte, na, ob das nicht ganz, ganz stark nach Schwangerschaft riecht. Weil das war so weit und verhüllend und so. Aha. Naja, und dann aber ein halbes Jahr später kam sie zur Premiere von Mr. Malcolm's List. Mr. Malcolm's List ist der Film, über den ich jetzt reden wollte. Eben Regency Jane Austen inspired. Und da kam sie einfach hochschwanger. Sie hat auch nicht irgendwie was über ihre Pressestelle verlauten lassen oder die beiden haben auch keine gemeinsame Pressemitteilung rausgegeben oder so, sondern sie kam da halt einfach hochschwanger an. Und dann wurde ihr halt gratuliert zur Schwangerschaft und dann meint, und also von ihr und Toms Baby, und da hat sie gesagt, ja, lieben Dank. Und da war klar, okay, ja, es ist ihr und Toms Baby. Ja. Also lang kann es nicht mehr sein, bis das Kind auf die Welt kommt. Ja, und Sarve Ashton, wie gesagt, spielt mit Frida Pinto zusammen eben die Hauptrolle in Mr. Malcolm's List. Und ehrlich gesagt finde ich die Story von Mr. Malcolm's List total witzig und ich fand den Trailer auch witzig. Und zwar geht es um Julia Thistlethwaite. Das ist eine, ja, wie sagt man, eine feine Dame in der Upper-Class-Gesellschaft. Mhm. Und es geht eben um diese Upper-Class-Gesellschaft und wie da eben manipuliert wird und an sämtlichen Fäden gezogen wird, damit man sich eben bestmöglichst auch verheiratet mit der besten Stellung, dem besten Geld. Ich meine, das kennen wir ja alles schon aus Osten. Und in dem Fall ist es so, dass der heißbegehrte Junggeselle, den alle haben wollen, weil er eben am meisten Kohle hat und aber auch am besten aussieht und überhaupt der beste Kandidat ist für alle, das ist Mr. Malcolm. Mr. Malcolm hat aber leider jetzt eine Liste mit 10 Eigenschaften, von denen er besteht, dass seine zukünftige Frau diese haben muss, sonst kommt sie für ihn nicht als zukünftige Frau in Frage. Mhm. Und das erinnert uns so ein bisschen, finde ich, oder Jane Austen-Fans erinnert das sehr stark doch, finde ich, an die Szene aus Stolz und Vorurteil, wo ja dann Darcy sagt, ja, also eine gebildete Dame von entsprechender Stellung, die muss Klavier spielen können, die muss malen können, die muss lesen können, die muss Humor haben, also das erzählt er ja alles so, wo dann Lizzie so ganz kaltschnäuzig sagt, mich wundert nicht, dass sie nur wenige Damen kennen, die sie als gebildet einstufen. Mich wundert, dass sie überhaupt welche kennen. Mhm. Ja, so ein bisschen, und ich glaube, davon ist es so ein bisschen inspiriert. Es ist nämlich dann so, dass Julia Thistlethwaite eben um Mr. Malcolm buhlt, aber der sie kalt abblitzen lässt, weil sie eben in seinen Augen diese entsprechenden Eigenschaften nicht hat. Und sie ist so sauer, dass sie Rache möchte, und sie engagiert mehr oder minder ihre gute Freundin Selina Dalton, macht aus ihr die perfekte Traumfrau für Mr. Malcolm. Also alle diese 10 Eigenschaften, die man haben muss, die hat dann diese Selina Dalton. Mhm. Und sie soll eben sich um sich werben lassen von Mr. Malcolm, dass er also sich hoffnungslos in sie verliebt. Und wenn er dann soweit ist, dann soll sie ihn abblitzen lassen. Das wäre ihre perfekte Rache, ja. Und das Ganze geht dann auch los, ein Riegen- und Triegen-Spiel. Dummerweise kommt dann als Komplikation hinzu, dass sich Captain Henry Ossory, der dann noch mit ins Spiel kommt, in Selina verliebt und ihr auch den Hof macht. Ja, und dann geht's los. Ich finde, es klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus Stolz und Vorurteil, mhm, und irgendwie, wie heißt dieses, Leidenschaften, dieser eine Film,
Gefährliche Leidenschaften?
Gefährliche Leidenschaften, genau. Wie heißt der nochmal, wo der eine immer Briefe schreibt und die als die des anderen ausgibt? Irgendwas Französisches.
Okay.
Naja, also es klingt auf jeden Fall wie eine coole Mischung. Und der Trailer dazu ist halt echt witzig. Hm. Also, und das ist jetzt rausgekommen, läuft gerade aktuell in den Kinos und wird dann hoffentlich auch irgendwann bei uns soweit sein, dass es entweder auf die Streaming-Plattform direkt kommt oder aber in die Kinos oder halt als DVD. Genau. Das soll es gewesen sein. Mhm. Also Fire Island und Mr. Malcolm's List, 2 neuere Jane Austen-inspirierte Verfilmungen, die aktuell eben zu sehen sind.
Das ist mit Zelda in Staffel 3?
Ja, ist, glaube ich, schon abgefilmt, soweit, mhm, ich weiß. Und wir wissen aber nicht, wann es rauskommt.
Okay.
Also Staffel 2 ist jetzt gerade auf ITV eingestellt worden in die Mediathek. Das heißt, ins normale britische Fernsehen gekommen, ohne dass man extra zahlen muss. Mhm. Und ja, ich vermute mal, also ich persönlich vermute, dass wir Staffel 3 wahrscheinlich erst nächstes Jahr bekommen werden.
Okay.
Ja, aber es ist noch nichts angekündigt.
Schade, weil da war ich jetzt ein bisschen angefixt mittlerweile.
Ja, also wir haben ja beide Staffel 2 gesehen, mhm, und so wie ich das höre, fanden wir sie beide gut.
Ja, also nach der ersten war ich ja wirklich nicht begeistert.
Ich war super enttäuscht, ja.
Aber jetzt die zweite hat schon vieles wieder gut gemacht.
Ja, also ich habe so ein bisschen das gesagt, was ich zu Bridgerton auch gesagt habe bei der ersten Staffel von Sanditon. Als Austen-Verfilmung nicht gelungen, ja, aber als unterhaltsames Intrigenspiel und Soap-Opera großartig. Mhm. Also ich hatte schon viel Spaß mit Sanditon Staffel 1, aber eben nicht als Austen-Verfilmung. Mhm. Und genauso ist es bei Bridgerton und genauso kann ich hier vorwegnehmen, ist es auch, oder so ähnlich ist es jetzt auch mit der Überredungsverfilmung, mit der aktuellen. Ich möchte eine Sache noch sagen, und zwar, wenn ihr ein bisschen mehr wissen möchtet über Überredung bzw. Persuasion, ihr hört ja, ich nenne es manchmal Persuasion und manchmal spreche ich von Überredung, das ist natürlich das Gleiche. Einmal der englische Titel, einmal der deutsche Titel. Mhm. Wenn ihr da ein bisschen mehr drüber wissen möchtet, und also zum einen über den Roman, aber zum anderen dann auch über die 2 Verfilmungen, die es davon gibt, beziehungsweise über die wir geredet haben, dann gibt es dazu 2 Folgen von By a Lady, die ihr euch anhören könnt. Einmal separat eine Folge, wo wir nur über das Buch sprechen. Und einmal separat eine Folge, wo wir eben über die 2 Verfilmungen sprechen. Einmal von 95, die Verfilmung mit Kieran Hinz. Und einmal von 2000, wann war es? Helf mir. 2007. mit
Sally Field und Rupert...
Rupert Penry-Jones, genau. Meinem Liebling. Ich musste gerade überlegen, der hat so einen langen Namen, da muss ich ein bisschen länger überlegen, wie er heißt. Genau. Und ja, das waren die 2 Verfilmungen, die wir besprochen haben.
Okay, schön.
Ich gebe euch 2-3 Eckdaten zu Persuasion an die Hand, nur zur Erinnerung. Wie gesagt, wenn ihr da genauer und mehr drüber wissen möchtet, dann müsst ihr euch die Folge über den Roman anhören. Und zwar ist Persuasion der letzte Roman, den Austen beendet hat und auch relativ am Stück geschrieben hat. Publiziert wurde das Ganze postum, also nach ihrem Tod, am 20. Dezember 1817, und zwar durch ihren Bruder Henry, der das Persuasion zusammen mit Northanger Abbey in einem Band, beziehungsweise dann in mehreren Bänden rausgegeben hat. Das Ganze ist 6 Monate nach ihrem Tod erschienen. Jane Austen ist am 18. Juli 1817 gestorben. Und obwohl auf dem Titelblatt 1818 stand als Jahr, ist es aber 1817 rausgekommen. Der Titel Persuasion oder Überredung kam von Henry, also er hat den Titel ausgewählt. Der Arbeitstitel, unter dem das Ganze gelaufen ist, während Jane das Skript geschrieben hat, war The Elliots. Und wahrscheinlich wäre das auch der Endtitel gewesen, aber man weiß es natürlich nicht. In der Ausgabe, die dann postum erschienen ist, hat Henry eine kleine biografische Notiz eingefügt, in der er eben über seine Schwester schreibt, beziehungsweise über die Autorin. Denn man wusste ja nur, dass es eine Frau ist, die das geschrieben hat. Ich sage nur, by a lady. Ja. Mhm. Aber man wusste eben nicht, wer. Und Henry hat mit dieser Veröffentlichung von Persuasion und Northanger Abbey eben das erste Mal das Geheimnis enthüllt, wer denn die Autorin ist, nämlich Jane Austen, seine Schwester. Genau. Also das zu den Eckpunkten, was Persuasion angeht. Und dann habe ich natürlich noch ein paar Eckdaten zum Film an sich. Das Ganze ist natürlich eine Neuverfilmung des Stoffes und seit dem 15. Juli 2022 auf Netflix zu sehen. Ich hoffe, es wird auch da relativ lange drinne bleiben, denn es ist eine Netflix-Produktion und die bleiben meistens eigentlich fix in der Mediathek dann von Netflix stehen. Der Film geht eine Stunde 47, was ich ehrlich gesagt schon recht lang finde. Aber war eigentlich okay. Und Regie wird geführt von Carrie Cracknell. Und Carrie Cracknell ist eine britische Theaterregisseurin, die mit Persuasion, also mit diesem Film, ihr Spielfilmdebüt abliefert. Mhm. Sie ist, wie gesagt, als Theaterregisseurin bekannt und hat unter anderem, also hat ganz, ganz viele Theater- und Musicalproduktionen gemacht, unter anderem auch eine sehr, sehr bekannte Produktion von Ibsens Dollhaus, also das Puppenhaus, die sehr, sehr gefeiert worden ist und sie ist auch mehrfach für einen Tony nominiert und so weiter. Mhm. Das heißt, sie war also wirklich sehr erfolgreich und deswegen habe ich mir da auch große Hoffnungen jetzt eben für ihr Spielfilmdebüt gemacht. Naja, okay. Schauspieler ist ja keine Überraschung. Also Dakota Johnson spielt Anne Elliot. Mhm. Dakota Johnson kennen die meisten, glaube ich, von 50 Shades of Grey. Die hat natürlich noch ganz viele andere Dinge gemacht, aber ich glaube...
Die arme Frau hat so viel mehr anderes gemacht. Das ist das
Einzige, ja, aber ich glaube tatsächlich... Ich wollte aber gerade sagen, ich glaube, dass die meisten, also die meisten Leute kennen sie, glaube ich, daher, würde ich behaupten. Ja. Dann haben wir Cosmo Jarvis als Captain Frederick Wentworth. Den kannte ich tatsächlich nicht, beziehungsweise ich habe sein Gesicht mal gesehen in Peaky Blinders, in der britischen Serie. Und er hat auch natürlich noch mehr Sachen gemacht, aber Peaky Blinders ist das, woher ich ihn kannte. Jetzt weiß ich gar nicht, wir haben, glaube ich, schon mal kurz drüber geredet, aber kanntest du ihn?
Auch einfach das Gesicht, aber überhaupt nicht im Namen, nicht wo ich ihn gesehen habe. Einfach so ein Gesicht, ne?
Ja, dann haben wir noch Richard E. Grant, der Sir Walter Elliot spielt, also den Vater von Anne. Und wie gesagt, der hat den Gosford Park mitgespielt in seinen jüngeren Jahren, habe ich ja vorhin empfohlen. Mhm. Und aber auch zum Beispiel in Hudson Hawk und in allen möglichen Hollywood-Verfilmungen. Und der hat auch ganz viele Serien gemacht. Also das Gesicht hat man auf jeden Fall gesehen. Oft hat er kleinere Nebenrollen tatsächlich nur gehabt, aber da immer sehr präsent. Also ich mochte den als Schauspieler immer ganz gerne. Mhm. Und der hat aber schon ein sehr markantes Gesicht, finde ich. Also der kann halt auch nicht wirklich alles spielen. Aber hier jetzt als Sir Walter Elliot zum Beispiel, finde ich, liefert er echt eine Glanzleistung ab. Also da hat er mir sehr, sehr gut gefallen.
Ich finde ja lustig, in der letzten von 2007 war ja der Darsteller war, wie hieß der?
Von 2007?
Ja, also 2007 war das war... Mhm.
Der Schauspieler, der in Buffy den Bibliothekar spielt. Danke. Rupert Grint.
Ist er Rupert Grint, ja? Ich kenne ihn einfach auch noch mal aus Merlin.
Ich glaube, ja. Warte. Ja, oder in Merlin. Klar, Merlin hat er auch mitgespielt. Also britische Serie halt, genau. Ja.
Genau.
Und, warte, ich guck mal. Guck mal, ob er wirklich so heißt. Nein, Rupert Grint war, verdammt, das war, aber der heißt so ähnlich. Rupert Grint war aus Harry Potter...
Wie ist
der? Ron. Aber der heißt aber auch Grint. Der heißt nur, der hat, glaube ich, einen anderen Namen. Rupert, Was musst du mir auch immer? Rupert Giles. So heißt die Figur. Und der Schauspieler heißt... Anthony Head. So, jetzt haben wir es. Schwere Geburt.
Okay.
Okay. Also Anthony Head hat den Vater in der 2007er Verfilmung gespielt.
Okay, genau. Und wer war es zuvor?
Wie, wer war es zuvor?
Wer war es in der 95er? Weißt du es?
Oh, das weiß ich nicht.
Das, ich kann so ad hoc. Das will ich auch mal gucken. Ad hoc.
Ja, dann guck mal. Das weiß ich tatsächlich nicht.
Weil ich finde, das ist halt so, um Sir Elliot zu spielen, du musst halt schon immer irgendwie so ein Typ Mensch dafür sein, ne? Das war Colin Redgrave. Das sagt mir gar nichts.
Ich brauche einen Kopf zum Namen, warte. Doch der Name sagt mir schon was.
Ja. Ich sehe davon, dass er schon tot ist, ja.
Ja, doch, ich kenne das Gesicht, aber auch nur aus britischen Produktionen, sonst auch kaum. Ja, okay.
Ja, also das ist, also um Sir Elliot zu spielen, muss man halt so ein bisschen das Flair haben, finde ich. Und das haben die, also es, natürlich, Rupert E. Grant hat das auf jeden Fall, dieses...
Richard E. Grant,
Richard,
genau, ja.
Richard, genau. Sorry, Richard, ja, Rupert Richard, bla.
Ja, genau.
Bla,
genau,
bla,
also Grant. Richard E. Grant spielt, wie gesagt, Sir Walter Elliot. Und dann haben wir natürlich noch Mr. Elliot, den Cousin von Anne. Und der wird gespielt von Henry Golding.
Den kennen wir aus Crazy Rich Asians.
Ja, oder aber aus Last Christmas vielleicht auch.
Ja, stimmt auch.
Ja, genau. Also ich glaube, das sind die zwei, wo man ihn noch am ehesten herkennen könnte. Und das sind so, also es gibt noch mehr Schauspieler natürlich, die hier mitspielen, aber ich glaube, das sind so die vier bekanntesten. Und wenn wir von dieser Verfilmung gesprochen haben, dann haben wir immer gesagt, ja, Persuasion mit Dakota Johnson. Also das war immer so sie als Hauptrolle. Hm. Und deswegen haben wir so immer da, also das unterschieden von den anderen Persuasion-Verfilmungen.
Ach du Schande.
Ja, bei mir hier auch gerade. Hat's gedonnert und geblitzt.
Ja, du wohnst, dann, wohnst ja auch in der gleichen Ecke der Stadt quasi, mehr oder weniger.
Ja. Dann das Drehbuch, und zwar geschrieben von Ron Bass und Alice Victoria Winslow. Und hier der bekanntere von den beiden ist Ron Bass. Ron Bass ist eigentlich ein sehr, sehr guter Drehbuchschreiber, der auch schon viele Preise für seine Drehbücher bekommen hat. Unter anderem auch einen Oscar zum Beispiel für Rain Man. Und dann hat er aber auch Rom-Coms gemacht wie When a Man Loves a Woman oder aber Die Hochzeit meines besten Freundes. Mhm. Aber auch etwas seriösere Dinge wie Dangerous Minds oder auch Schnee, der auf Zedern fällt. Also alles wirklich sehr bekannte und auch sehr gute Filme mit wirklich guten Drehbüchern. Deswegen bin ich ehrlich gesagt enttäuscht, dass er dieses Drehbuch geschrieben hat. Das ist so ein bisschen so, Ron, was hast du gemacht? Ich habe mir von dir mehr erhofft. Ja. Dann haben wir noch die Musik von Stuart Earle. Stuart Earle hat bisher eher in britischen TV-Produktionen gearbeitet. Das ist also auch einer seiner ersten großen Spielfilme, die er gemacht hat. Und hier vielleicht noch zu erwähnen, am Ende des Films gibt es ein richtiges Poplied, also ein Lied, wo wirklich auch eine Sängerin zu singt, denn Stuart Earle hat den Score des Filmes gemacht und der ist eigentlich nur die ganze Zeit instrumental. Und dann haben wir am Ende eben dieses Liebeslied, das gesungen wird, und das ist von Birdie und hat den Titel Quietly Yours. Also natürlich auch, wenn dann ganz am Ende, wo die da auf der Wiese liegen, also Anne und Frederick und sich in den Armen liegen und so. Ja, und da hört man das Lied eben.
Okay.
Und dann möchte ich noch eines erwähnen, nämlich Kostüme. Das ist ja immer auch so was, wo ich sehr gerne drauf gucke, weil es für mich auch wirklich immer ein integraler Bestandteil von solchen Filmen ist. Und Kostümdesignerin hier war Marianne Eggertoft.
Okay.
Ja, die hat schon in der einen oder anderen Produktion gearbeitet, aber jetzt nichts überwiegend Großes oder so. Mhm. Und ansonsten wurde natürlich klar in Großbritannien gedreht, hauptsächlich an den Originalschauplätzen. Also man hat in Lyme gedreht, in der südwestenglischen Grafschaft Dorset. Und dort natürlich klar auch an der Hafenmauer, an der Bekannten, die ja hier auch eine Rolle spielt. Holmbush Beach und Monmouth Beach, was da auch in der Ecke ist. Und dann hat man in Bath auch gedreht, ganz klar.
Dachte ich mir, wo auch Jane Austen.
Ja, genau. Nee, das war schon in Bath, wo halt natürlich auch klar Jane Austen ja auch wirklich gelebt hat. Und dort eben in der Gegend um Brook Street und Upper Church Street und Bath Street und Hot Bath Street. Das sind so die Ecken, wo gedreht wurde. Und ansonsten natürlich klar im Studio. Aber wenn man gedreht hat, Außenaufnahmen, dann war das alles direkt da vor Ort auch tatsächlich.
Okay.
Ja, das ist so ein bisschen das, was man zur Produktion weiß. Und was hier vielleicht noch ganz schön ist, ich verlinke euch noch einen Artikel, den ich gelesen hatte. Da ging es eben um dieses Durchbrechen der vierten Wand. Und da hat Carrie Cracknell, also die Regisseurin, sich ein bisschen geäußert dazu, was denn so ihre Intention mit dem Film war. Und ich paraphrasiere hier jetzt natürlich, aber sie hat gesagt, dass eben Stolz und Vorurteil, also sie hat erstmal erzählt, was ich ganz nett fand als kleine Anekdote, dass Stolz und Vorurteil das erste Buch war, das sie von Jane Austen gelesen hat. Das hat sie damals tatsächlich in der Schule gelesen, also als Pflichtlektüre. Und danach war sie so begeistert von Jane Austen, dass sie freiwillig alle anderen Romane von Jane Austen in den Sommerferien gelesen hat. Und dabei ist ihr tatsächlich Überredung am deutlichsten im Gedächtnis hängen geblieben. Das hat sie am tiefsten beeindruckt. Und als sie dann jetzt für den Film engagiert wurde, hat sie sich natürlich extrem gefreut und wollte für diesen Film insbesondere die Sehnsucht und die Melancholie und die Melancholie und den Herzschmerz in den Mittelpunkt rücken, den dieses Pärchen Anne und Frederick natürlich durchleiden muss. Und gleichzeitig hat sie aber auch gesagt, dass das Buch zusätzlich zu dieser sehr ja, intensive Liebesgeschichte natürlich auch einen sarkastischen Humor hat, der sehr, sehr typisch Austen ist, die ja immer mit sehr spitzer Zunge und mit genauem Auge eben auf ihre Umwelt schaut und dass sie eben versuchen möchte, in ihrem Film sowohl diesen Romantienplot zu zeigen, dass man also als Zuschauer mit eben Anne und Frederick auf diese epische Reise voller Sehnsucht und Liebe geht, aber gleichzeitig auch schon fast eine Satire gezeigt bekommt, die dunkel und makaber, aber trotzdem witzig ist. Und um diese Dichotomie in diesem Film zu zeigen, die sie ganz klar auch im Buch wiederfindet, dafür nimmt sie auch gerne in Kauf, dass einige Austen-Fans wahrscheinlich von der einen oder anderen Entscheidung, was den Film angeht, vor den Kopf gestoßen sein werden. Und dann dachte ich so, na, das ist mal eine krasse Aussage. Also da hat sie schon, die hat schon geahnt, dass da ein bisschen was auf sie zukommt, was den einen oder anderen Austen-Fans vielleicht nicht so glücklich macht.
So ziemlich jeden,
Und
aber okay.
ja, naja, und sie meinte auch noch am Ende das, was, glaube ich, auch für uns alles stimmt. Sie meinte, Austen ist für sie, egal ob in Romanform oder in Filmform, ist für sie in erster Linie Eskapismus und Romantik, aber auch eben satirisch witzige Sozialkritik. Und das ist eigentlich die perfekte Kombination für so einen Film. Und das hat sie halt versucht rüberzubringen.
Ich finde ja lustig, wenn ich versuche, Austen zu beschreiben, dann sage ich immer so, ja, Hollywood macht aus Austen gerne mal Romcoms, aber ich finde, in Austen geht es hauptsächlich um die menschliche Wandlung.
Ja, das ist auch, also um die menschliche Wandlung, ja, aber ich
Irgendwie ist die
finde generell
Charakterwandlung.
auch, ja, aber generell eben auch, finde ich, hat sie ein sehr, sehr gutes Auge auf die Gesellschaft. Also sie guckt den Leuten
Ja.
genau eben auf die Finger und damit eben auch der Gesellschaft auf die Finger. Und ihre Spitzenkommentare dazu, das ist natürlich auch das, was ich an Austen so großartig finde. Das vergisst man immer über die Liebesgeschichte. Da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen,
Genau,
dass das ein
genau.
Teil ist von Austen, der uns ja so gut gefällt einfach.
Und das, ich denke letztendlich, dass das wirklich das klingt jetzt ein bisschen brutal, aber für mich ist das Hauptaugenmerk bei Austen ist ihre gesellschaftliche Beobachtung, ihre Kritik irgendwo halt und halt, wie sie die Charakter darstellen, wie sie sich wandeln und weniger die Lebensgeschichte. Die Lebensgeschichte ist das Cherry on the Top, aber ich finde, es ist nicht das, was sie letztendlich ausmacht. Ich finde, was sie schriftstellerisch viel interessanter macht, ist halt alles drumherum. Also, wenn man wirklich so auf die Liebesgeschichte runterbricht. Meine Liebesgeschichte ist zwar gut und nett, aber sie ist halt flüchtig, wenn man so will. Also sie wird ja immer auch nur bis zum gewissen Punkt gebracht und danach ist sie ja immer auch zu Ende, ne? Wir sehen sie, ja.
Aber das haben wir bei anderen Liebesgeschichten ja auch.
Ja.
Genauso wie auch bei Märchen oder so. Was ich halt natürlich, was also dadurch, dass wir beides haben in Austen, finde ich, leiht sich ihre Geschichte oder leihen sich ihre Geschichten auch für ein so breites Publikum. Das habe ich ja auch an mir gesehen. Als junger Mensch, als ich angefangen habe, Austen zu lesen mit 15, 16, da habe ich halt Stolz und Vorurteil das erste Mal gelesen und dann später auch natürlich die 95er-Verfilmung gesehen. Und mit 15, 16, da war mir die Liebesgeschichte wichtig, da war das romantisch und ich wollte unbedingt, dass sie zusammenkommen und ich habe mit denen gelitten und den Herzschmerz durchlitten und war dann am Ende glücklich, dass sie sich gekriegt haben. Da stand das im Mittelpunkt. Und je älter ich geworden bin, desto mehr und je mehr Erfahrung ich natürlich selber auch mit dem Leben und überhaupt allem so drumherum gesammelt habe, desto mehr habe ich eben auch diese zusätzliche sozialkritische Seite von Austen gesehen, die ich vorher tatsächlich überlesen hatte. Natürlich ist mir der eine oder andere Kommentar aufgefallen, aber wie spitzzüngig und wie genau sie dann den Leuten auf die Finger und auf die Münder schaut, das ist mir tatsächlich später erst aufgefallen, als ich selber auch genug gereift war, um das überhaupt zu erkennen und als ich selber auch vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Und deswegen ist zum Beispiel auch Persuasion mittlerweile ja mein Lieblingsbuch von Austen und nicht mehr Stolz und Vorurteil, weil ich so ein bisschen aus dieser Liebesgeschichte, die Stolz und Vorurteil ist, rausgewachsen bin und hingewachsen bin zu einer Anne, die ja doch einfach sehr viel, ja, eine sehr viel reifere Heldin von Austen ist, oder vielleicht, also die reifste Heldin von Austen. Und damit meine ich nicht nur reif im Sinne von alt, denn sie ist auch die älteste Heldin von Austen, sondern eben auch einfach sehr viel reifer in ihrer Charakterentwicklung als alle anderen Heldinnen. Alle anderen Heldinnen sind jung. Und auch eine Elizabeth Bennet, so sehr ich sie mag und so sehr ich ihren Witz, und alles mag und ihren Sarkasmus und so, aber auch eine Elizabeth Bennet ist ein junges Mädchen im Grunde noch.
Ich finde auch, also bei Austen war mir früher auch viel mehr das Romantische wichtiger und tatsächlich so dieses, das Schöne, etc. Also ja, für mich war Jane Austen als Jugendliche auch in der Romantik viel wichtiger, also das Romantische, das war das Wichtigste. Und jetzt tatsächlich als Anfangs 30er sehe ich mich am ehesten mit Jane Austen im schriftstellerischen Schaffen. Und tatsächlich auf ihrem Fokus der Charakterentwicklung, weil das bei mir im Schreiben auch sehr wichtig ist, sehe ich mich am meisten verbunden mit ihr. Und ich denke, das wird so, mein Leben lang werden wir so gewisse Parallelen haben, ne, wo du sagst, du hast so einen Anhaltspunkt zu Jane Austens Werk. Ne? Also wer weiß, vielleicht identifizieren wir uns irgendwann mal mit Mrs. Bennet, wenn wir richtig alt sind.
Du, wer weiß es. Aber grundsätzlich ist das eigentlich ja auch immer ein Zeichen eines guten Buches, dass man zu verschiedenen Phasen seines Lebens eben unterschiedlich Zugang zu dem Werk findet.
Ja.
Das geht mir nicht nur mit Austen so, aber bei Austen ist es ja jetzt natürlich klar, liegt es auf der Hand. Mhm. Ja. Ja, aber um jetzt nochmal kurz auf eben diese Verfilmung zurückzukommen, und zwar wollte ich dich nochmal fragen, versuch mal ganz kurz zusammenzufassen, worum es grob in Überredung geht. Also für alle, die meisten werden den Film gesehen haben, sonst würden sie uns jetzt nicht hören. Aber für alle, die sich das nochmal in Erinnerung rufen müssen. Also worum geht's grob?
Also man letztlich sagen sie, ja, es sind eigentlich sehr nah an der, sie sind eigentlich ziemlich an der Handlung dran geblieben. Ne? Es gibt die eine Freundin nicht, aber der Rest ist, glaube ich, ziemlich gleich geblieben. Genau, also es geht darum um Anne, die halt vor Jahren quasi ihre Verlobung mit Captain Wentworth halt gelöst hat, auf Anraten von
Lady Russell,
danke.
Eine Freundin ihrer verstorbenen Mutter, die jetzt an Mutterstadt für sie steht, genau.
Genau, und es geht dann darum, dass Captain Wentworth quasi in das Haus von ihrem Vater zieht, weil ihr Vater ist hochverschuldet und muss das Haus...
Können wir gerade noch mal klären, warum sie die Verlobung gelöst hat?
Sie hat
Lady Russell hat ihr dagegen geraten, genau, aber warum hat sie ihr abgeraten?
Weil Captain Wentworth noch kein Captain war, sondern nur Frederick Wentworth, ein mittelloser Matrose während des Krieges. Und das fand Lady Russell ist keine gute Absicherung. Und letztendlich hat sie dann einen dazu geraten, die Verlobung zu lösen. Das hat sie dann auch gemacht. Mhm. Und Captain Wentworth tritt halt quasi dann wieder in ins Leben, indem er halt quasi... Besser gesagt, sein Bruder?
Seine Schwester.
Und sein
Schwager.
Quasi in das Haus von Annes Vater einzieht, also Sir Elliots Haus, weil der nämlich hochverschuldet ist und er deswegen das Kellynch Hall vermieten muss. Genau.
Ja.
Genau, man merkt
sich. Und so kreuzen sich ihre Wege wieder.
Genau. Sie kreuzen sich wieder und wie es halt so ist, wie es auch im Original ist, Wentworth pendelt dann mit Gottes Willen Lucy an, ist das richtig?
Moment, was?
Er pendelt
Luisa.
Luisa, Entschuldigung. Oh Gott, komm ich auf Lucy. Luisa an, der Schwester von dem Mann.
ihrer Schwiegernichte, oder?
Genau, ihrer Schwiegernichte. Gibt es das Wort Schwiegernichte?
Ja. Der Schwester von dem Mann ihrer Schwester. Das ist jetzt zu kompliziert. Also das ist im Grunde die nicht ihre Nichte, aber halt die Schwiegerfamilie. Genau. Das gibt's nicht. Schwiegernichten gibt's nicht. Ich sag das jetzt nur so, damit es einordbar ist.
Schwiegernichten. Ja, genau. Auf jeden Fall ist dann halt geht's halt hin und her. Vor wegen, ja, sie lernt dann auch noch
ihren Cousin kennen?
Ihren Cousin kennen,
Mr. Elliot?
Mr. Elliot. Warum hat der keinen Vornamen?
Weiß ich nicht. Ist halt so. Ich glaube, der heißt genauso. Heißt er nicht auch? Na egal. Ja, gut.
Ja, also deswegen ist es so ideal. Mr. Elliot kennen und der ihr dann sehr schnell so auch zu sagen gibt, ja, er folgt quasi Sir Elliot, also ihrem Vater, nach Bath, weil halt er verhindern will, dass eine Mrs. Clay, die halt Freundin von Anns älteren Schwester Elizabeth ist, sich quasi an Sir Elliot schmeißt und ihm quasi halt dazu führen könnte, dass er das ganze Elliot Erbe nicht kriegen würde, weil er ja der einzige männliche Nachfolger ist in der Konstellation. Ne? Also Anne hat eine ältere und eine jüngere Schwester. Heißt die jüngere Schwester Lucy? Ist es das?
Nein, die jüngere Schwester heißt Mary.
Ach Gott.
Luisa ist die Luisa. Lucy gibt's nicht. Ich weiß nicht, wie du auf Lucy kommst.
Okay, es gibt keine Lucy. Es tut mir leid.
Aber irgendwie, ich hoffe, die Leute haben den Film schon gesehen, weil irgendwie klingt das alles jetzt sehr verwirrend. Aber erzähl weiter.
Ja. Also auf jeden Fall kommt er dann aber auch Captain Wentworth zurück nach Bath und dann, oh ja, hin und her und Mr. Elliot markiert hier so quasi sein Revier, macht auch quasi Anne Elliot auf den Stufen eines Konzerthauses, macht da einen Heiratsantrag, sehr romantisch. Das kriegt halt Captain Wentworth mit und am Schluss haben wir die ganz berühmte Briefszene, wo er halt am Brief schreiben ist und sein Freund, dessen Name ich jetzt auch schon...
Captain Bennig.
Gott, es war heute 38 Grad. Ich muss nicht mehr viele Hirnzellen haben. Ja? Ich habe keine mehr. Also auf jeden Fall wird erzählt hat der von seiner verstorbenen Schwester und das hat jetzt der andere... Nein, der andere, der sich jetzt da verlobt hat mit Luisa, war Captain Bennig, oder?
Ah, das kann sein. Dann habe ich es gerade verwechselt. Dann ist er Captain... Aber was wirst du auch so detailreich? Ich wollte von dir eigentlich nur haben. Ich wollte eigentlich nur von dir hören.
Namen,
Anne Details. War mit Frederick verlobt. Dann hat sie die Verlobung gelöst, weil Frederick eben nicht reich und nicht genug Stand hatte. Dann war sie 8 Jahre lang kreuzunglücklich darüber, dass sie Verlobung gelöst hat. Die beiden treffen sich nach 8 Jahren wieder, verkehren teilweise in den gleichen sozialen Zirkeln. Frederick ist auf der Suche nach einer Frau. Sie muss mit ansehen, wie eine andere Frau um sein Herz buhlt, obwohl sie noch heimlich in ihn verliebt ist. Und die große Frage ist, schaffen sie es wieder zusammenzukommen oder nicht? So, das hätte mir schon gereicht.
Entschuldigung.
Also auf jeden Fall, sein Captain-Freund, ja, ist gut und... Und dann unterhalten sie sich und während er sich mit Anne unterhält, schreibt ja, wie gesagt, Frederick seinen berühmt-berüchtigten Brief, wo er ihr ja seine Liebe gesteht. Und dann am Ende kommen die beiden zusammen.
Genau. Ach,
so, oder?
Genau. Also sehr nah ans Original. Das Einzige, was...
Es ist halt natürlich es ist im Grunde, wenn man jetzt auf die Liebesgeschichte absieht, es ist wirklich eine Geschichte voller Leid und Herzschmerz und Sehnsucht, weil natürlich beide eigentlich noch ineinander verliebt sind, aber aus verschiedenen Gründen denken, sie haben keine Chance mehr bei dem anderen. Und da spielt gekränkte Eitelkeit natürlich eine Rolle, verletzter Stolz, aber auch natürlich, das Ding heißt ja, also der Film heißt ja Überredung, Persuasion, also Anne hat sich ja überreden lassen von Lady Russell, was man jetzt im Nachhinein natürlich auch verstehen kann, denn Lady Russell steht an ihrer Mutterstadt und möchte nur das Beste für sie und Wentworth hat natürlich überhaupt keine Aussicht, er hat kein Geld, er hat keinen Stand, er hat gar nichts und hätte zum Beispiel Anne gesagt damals zur Lady Russell, ja vielleicht können wir uns verloben und können die Verlobung einfach eine lange Verlobung von 2-3 Jahren und dann kann er schon mal versuchen ein bisschen sein Glück zu machen und wenn er ein bisschen Geld hat, dann können wir vielleicht überlegen, ob wir heiraten oder so, ja. Ich glaube, dann hätte Lady Russell auch gesagt, ja, das könnte man sich überlegen. Aber das hat ja Anne auch nicht gemacht, sondern die war halt einfach so jung und hat sich verunsichern lassen. Ich meine, wenn deine Mutter im Grunde dir den Rat gibt, mach es nicht, dann würde ich auch eher vielleicht auf meine Mutter hören, ja. Und sie hat es aber bereut, dass sie eben auf Lady Russell ja gehört hat. Und ja, und jetzt treffen sie wieder aufeinander. Also alles sehr, sehr schwierig. Und natürlich dann dieses ständige, eigentlich lieben wir uns noch, aber wir können es uns nicht eingestehen. Mhm. Ja, ganz, ganz schwierig. Mhm. Ja. Und das ist auch das, was wir hier im Film sehen. Und der Film an sich, der hält sich mehr oder minder an die Abfolge in dem Buch. Es fängt also an auf Kellynch Hall zu Hause bei Anne, wo sie eben erfahren, dass die Familie hochverschuldet ist und die dann wegziehen muss. Und dann geht Anne halt zu ihrer jüngeren Schwester, die sich krank fühlt, um sie zu pflegen und aufzumuntern. Da trifft sie dann eben auf Wentworth. Und dann später geht es eben nach Lyme, wo dann eben ja Luisa ihren Sturz hat und so weiter. Also das sind alles Szenen im Grunde genauso, wie sie auch im Buch sind. Mhm. Aber es gibt doch 2, 3, 4 sehr deutliche Unterschiede. Es gibt Szenen, die hinzugefügt worden sind, aber es gibt auch, finde ich, deutliche Unterschiede, was zum Beispiel auch die Figuren angeht. Und,
ja, da müssen wir mal, aber da möchte ich erstmal den Elefanten im Raum adressieren.
Ja, hast du das.
Hast du es in Original gehört, also auf Englisch?
Ja. Ja.
Okay, warum hat sie keinen englischen Akzent? Sie hat es nicht mal probiert.
Das ist das geringste Problem, das ich habe, ehrlich gesagt. Also zum einen ist es so, ich finde, auf den ersten Blick hat man mehrere Dinge. Also zum ersten, ja, sie hat keinen englischen Akzent. Mhm. Ja, dann haben wir das Problem, dass die Sprache, die sie nutzt, nicht eindeutig Regency-Sprache ist. Sie hat also viele Worte und Begrifflichkeiten drin, die aus unserer Zeit stammen. Also sie spricht zum Beispiel, ich habe mir da extra so ein paar Sachen notiert, die mir wirklich böse aufgefallen sind. Am schlimmsten fand ich, ehrlich gesagt, wo sie sich über Bath und London unterhalten und den Umzug und dann irgendwie gesagt wird, ja, also in London ist sie eine 5, aber in Bath ist sie eine 10. Und ich habe gedacht, oh Gott, und jetzt gerade dreht sich Jane Austen im Grab um, ich schwör's dir. Ja, also das ging halt gar nicht, so dieses Ranking-System. Aber zum Beispiel auch sowas am Anfang, also sie spricht zum Beispiel davon, dass sie und Frederick Exes sind. Ja, wir sind Exes. Also das, hallo, was ist das? Dann spricht sie von einem Joke. Einmal sagt sie zu ihrer Schwester auch, ach, kein Problem, Darling. Ja, dieses Darling, auch sehr amerikanisch übrigens, gar nicht mal so. Also die Engländer hätten wahrscheinlich eher sowas gesagt wie Love oder so. Ja, also auch das. Und oder auch am Anfang zum Beispiel in der Szene, wo sie mit Lady Russell spricht, wo sie dann sagt, sie bereut es halt, dass sie Frederick nicht geheiratet hat und sie hätte ja gerne mit ihm und dann lächelt Lady Russell und sagt, ach, Calling Cards ausgetauscht, ja, also Visitenkarten ausgetauscht. Und dann dachte ich, auch diese Art von Euphemismus ist natürlich auch was sehr Modernes. Das heißt, die Sprache ist immer wieder durchwirkt von modernen Phrasen. Und das wäre auch eigentlich gar nicht so schlimm, wenn es nicht gleichzeitig auch immer versuchen würde, doch wieder wie in Regency-Zeiten zu sprechen. Du hast ein ständiges Hin- und Her-Pendeln zwischen dem Versuch.
Ich dachte auch zuerst, das sollte eigentlich ursprünglich in 1920 spielen.
Ja, ich habe nämlich auch gedacht, also das war ja auch das war mein Eindruck, als ich den Trailer gesehen habe. Ich habe nämlich den Trailer gesehen und habe schon gedacht, das sieht halt aus, als hätten sie versucht, es zu modernisieren, aber eben nicht modern heute, sondern modern vielleicht 1910, 1920. So sahen halt auch die Kleidung auch aus. Und dann haben wir ja aber festgestellt, und dann habe ich den Trailer gesehen und dachte, das sieht schon, also ich befürchte das Schlimmste, aber ich gebe dem auf jeden Fall eine Chance. Und ich habe dem auch echt eine Chance gegeben. Und dann habe ich den Film gesehen und es hat sich leider alles das bestätigt, was der Trailer leider schon angedeutet hatte. Der Film hat, und ich finde, das ist ein Problem, das der Film grundsätzlich hat. Der Film schwankt die ganze Zeit hin und her zwischen der seriösen, dem seriösen Kostümdrama in der Regency-Zeit und einer modernen Hollywood-Romcom à la Bridget Jones.
Ja, das ist halt genau, was ich dir ja geschrieben habe, nachdem ich es gesehen habe.
Genau.
Ich habe gesagt, dem wurde so ein Bridget Jones-Attitüde draufgesetzt. Das funktioniert einfach nicht.
Das Problem ist, ich habe überhaupt gar nichts dagegen, wenn man sagt, man möchte einen Film modernisieren. Das können sie gerne machen. Das ist völlig in Ordnung. Aber
hätten sie es irgendwie,
dann bitte, ja, stringent und rigoros, eindeutig modern und nicht immer dieses Hin und Her. Das war ein einziges Hin und Her geschaukelt und das war nicht nur in der Sprache so, das war auch in der Art und Weise, also es war in den Klamotten war das so, in der Kleidung. Sie trägt ja zwischendurch, trägt sie diese klassischen Regency-Kleider und dann hat sie ja aber auch wieder so Ensemble, also in Bath zum Beispiel hat sie ja so ein grau-weißes Ensemble, das aussieht wie so ein Büro-Ensemble irgendwie aus den 20ern, auch diese Mäntel, die sie trägt, sind auch eher 1910, 1920 nicht von der Art und Weise, wie sie geschnitten sind. Und dann hat sie doch noch, als ihre Familie nach Bath aufbricht und sie alleine dann in Cannonshall bleibt, um dann noch ein bisschen fürs Recht zu sorgen, da hat sie ein graues Regency-Kleid an und ein weißes Jäckchen drüber. Und das ist schon Regency, also dieses Jäckchen-Kleider-Kombi schon. Aber dieses schwarze Kleid mit dieser weißen Jacke, das sah halt von weitem aus, als hätte sie ein modernes Büroensemble an. Also so eine weiße Bluse mit schwarzem Rock. Mhm. Ja. Auf den ersten Blick, wenn man dann genau hingeguckt hat, hat man gesehen, dass es nicht so war. Diese ganze Ästhetik und Art und Weise, wie sie gekleidet ist, das war auch immer ein Hin und Her zwischen Regency und modern oder moderner. Ja, und mit der Musik doch genauso. Wir haben den klassischen Score den ganzen Film durch und dann am Ende plötzlich, wo die beiden sich in den Arm liegen, haben wir einen Popsong, der von einer Sängerin gesungen wird.
Das habe ich gar nicht mehr so wahrgenommen, ehrlich gesagt. Ich glaube, da
war es schon zu spät. Da war schon alles am Ende.
Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ihn unterbrochen, weil ich zwischendurch gepennt habe.
Ja, also ich habe mich ja ein bisschen auf Twitter auch mit Tao Tao unterhalten und die hatte, glaube ich, auch abgeschaltet und dann erst später weitergeguckt. Also das war auch so. Also es war, dieser ganze Film, der schwankt halt die ganze Zeit hin und her und ich habe das Gefühl, der Film weiß halt nicht, was er will. Und wenn hier stringent und eindeutig gearbeitet worden wäre, dann wäre das bestimmt auch gut geworden. Aber so ist es halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, du hattest gerade über Anne gesprochen. Also Anne ist wirklich eine komplett andere Figur. Mhm. Ich finde, das fängt schon damit an, wie der Film anfängt. Und zwar, sie erzählt ja dann ihre Vorgeschichte mit Frederick und so weiter und dann sagt sie, ich habe es mir extra aufgeschrieben, dann sagt sie nämlich, now I'm single and thriving. I spend my time drinking fine wines, enjoying warm bath and lying face down on my bed. Yeah. Blub, 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 etc. Und dann am Ende noch, who needs romance when one have family? Also ich bin single und ich bin single und ich genieße mein Leben. Ich verbringe meine Zeit damit, gute Weine zu trinken, warme Bäder zu nehmen und mit dem Gesicht nach unten auf meinem Bett zu liegen. Wer braucht schon Romantik und Liebe, wenn einer Familie hat? Mhm. Und dann geht ja die Szene weiter mit ihrer Familie, die sie ja eben nicht wirklich wertschätzt. Aber allein so dieses, ja, ich sitze halt daheim und ich bin, und sie sagt ja, irgendwann sagt sie zum Beispiel auch apropos Sprache, sie sagt, ich bin Single. Und ich so, Single, das Wort ist bestimmt erst 1960 oder so erfunden worden, aber egal. Also ich bin Single und dann, das erinnert mich halt so stark an Bridget Jones, weil da haben wir ja auch diese Szene, wo sie auf der Couch sitzt und sich ja betrinkt und dann läuft im Hintergrund All by Myself. Weißt du, so eine Pity-Party für eine. Und genau diese Art und Weise, so dieses moderne Singletum, ja, das wir hier gezeigt kriegen, das ist natürlich absolut gar nicht Regency. Das ist halt natürlich eine moderne Variante der Rom-Com, die hier einfach drüber gestülpt wird. Und das ist nicht die Anne, die wir aus dem Buch kennen.
Nein, also das ist auf keinen Fall. Also es passt so in so vielen Sachen nicht. Es ist auch, die ganze Oktopus-Szene ist nicht Anne.
Oh, nicht nur die Oktopus-Szene, auch es werden hier ja zum Beispiel auch so Dinge also gemacht. Also die Anne, die wir im Film zu sehen kriegen, die ist witzig und charmant und selbstbewusst. Die weiß, wer sie ist und weiß sich zu behaupten. Und außerdem ist sie auch viel, viel zu hübsch. Nichts gegen Dakota Johnson, aber sie ist einfach viel zu gut aussehend für die Rolle. Man muss es leider auch sagen. Und da bringt auch keine Schminke nichts. Mhm. Und aber sie ist einfach viel zu selbstbewusst und weiß auch genau, was sie will. Sie spricht auch Dinge offen an. Sie spricht auch Dinge mit Frederick offen an, die im Film überhaupt ja gar nicht genannt werden. Überhaupt finde ich, es wird vieles viel zu offen angesprochen. Also Frederick zum Beispiel sagt ja auch bei dem Essen dann, wo Anne dabei ist, bei ihrem Schwager und dessen Familie, bricht es ja auch heraus, als sie sagen will, ja, und außerdem wurde ich ja als erstes gefragt, ob ich geheiratet werden will, weil sie so, oh mein Gott, das hat sie jetzt nicht wirklich gesagt. Das war ja auch was im Buch Frederick ja eigentlich nur durch zweite Hand erfährt bei diesem Spaziergang und Anne ja sozusagen nur als Zuhörerin zufällig mitbekommt. Und ich finde, das macht die Art und Weise, wie diese Informationen auch vermittelt werden, viel reizvoller im Buch. als jetzt wie hier im Film. Und dann spricht Anne ja auch ganz viele Dinge offen an. Also zum Beispiel auch in der Szene im Wald, wo die Jungs ja so Rabauken sind und mit dem Stöcken auf sie einschlagen. Und dann kommt ja Frederick und nimmt die Jungs quasi weg und scheucht sie fort. Die Szene, die gibt es ja auch im Buch, ein bisschen anders, aber so ähnlich. Mhm. Und dann ist ja neu hier im Film zum Beispiel, dass dann Anne ja ihn auch direkt anspricht und sagt, ich will nicht, dass du verärgert bist. Ich will nicht, dass du sauer bist auf mich. Ich möchte irgendwie mit dir weiterhin befreundet bleiben. Ja? Und genauso auch die Szene am Strand dann, als sie da schwimmen geht. Das ist auch eine Szene, die ist neu eingeführt worden in den Film. Die gibt es im Buch so auch nicht. Wo sie ja auch ganz klar zu ihm sagt, ja, also er sagt ja dann, ja, ich mag dich immer noch und ich möchte dich auf jeden Fall in meinem Leben haben, aber eben als Freundin und nicht als Liebespartner oder romantisches Interesse oder so, sondern als Freund. Und da ist sie ja schon ein bisschen enttäuscht und man sieht auch schon, dass er eigentlich gerne was anderes gesagt hätte als Freund, aber sie dann sagt, ja, ich werde immer dein Freund bleiben und so. Und diese Ehrlichkeit und dieses aufs Tapet bringen von Sachen, das haben wir halt natürlich überhaupt gar nicht im Buch. Überhaupt nicht in der Originalgeschichte. Da leiden die beiden stumm vor sich hin, da leidet eine Anne auch stumm vor sich hin. Und die Anne, die wir im Buch haben, das ist eine sehr gereifter Charakter, der aus ihren Fehlern gelernt hat, die festgestellt hat, damals, als ich die Verlobung gelöst habe, das war ein Fehler und seitdem leide ich eben unter diesem Fehler. Aber ich bin mittlerweile erwachsen und in mir selber gefestigt genug, dass ich jetzt zum Beispiel sagen könnte, wenn Lady Russell käme, nein, ich möchte was anderes. Mhm. Aber so gefestigt in mir selber, meiner Identität und meinem Charakter war ich halt nicht mit 19. Das bin ich halt jetzt mit 27. Ja, das ist natürlich auch ein Unterschied. Und diesen Reifeprozess, den sie durchlaufen hat, den bekommt man im Buch, finde ich, ganz gut erklärt. Und deswegen haben wir auch eine Anne, die sehr in sich gefestigt ist, aber ruhig, beobachtend und eben nicht so aus sich herausgehend, selbstbewusst, charmant, witzig, sozialer Butterfly oder so. Das ist überhaupt nicht die Anne im Buch. Überhaupt gar nicht. Nee. Und das ist aber die Anne, finde ich, die wir hier im Film bekommen.
Mhm. Auf jeden Fall, aber das hat genau das Problem. Sie haben halt, Anne hat ein neues Image übergestülpt, was sie wohl gedacht haben, die Anne, die es im Buch war. Es hat einfach nicht interessant genug fürs junge Publikum, aber sie haben in der Hinsicht eigentlich ganze Dynamiken in diesem Buch verschoben. Und das kannst du halt einfach nicht machen. Also sie hätten einfach alles verschieben müssen. Und nicht nur eine Figur.
Ja, und vor allen Dingen, finde ich, macht es sie als Charakter auch einfach ein bisschen oberflächlich auch. Ja. Also diese Tiefe und dieses Charakters, auch diese Entwicklung des Charakters, die geht irgendwie völlig flöten hier in dieser Verfilmung.
Sie müsste eigentlich, damit sie wieder nicht so oberflächlich wirkt, müsste sie eigentlich noch oberflächlichere Charaktere haben. Das haben sie halt nicht hergegeben. Also ich finde auch die ganze Geschichte mit Mr. Elliot, die wird jetzt im Film überhaupt nicht erklärt, warum da mit Miss Clay da quasi endet.
Die ist vor allen Dingen auch geändert worden.
Ja, denn eigentlich ist da ja der Plot dahinter, also er kommt ja mit ihr zusammen, aber
also es wird einem ja so verkauft hier im Film am Ende, dass die beiden sich ja lieben und aus Liebe geheiratet haben, weil
ja,
das auch
ist, und genau,
und das ist ja dann
kühl, ja.
Ja, und aber auch, aber richtig. Und also ich finde nämlich im Buch zum Beispiel ist ja Mr. Elliot absolut manipulatives Arschloch, sorry, ich muss das so sagen, der wirklich bösartig die Fäden zieht im Hintergrund zu seinem eigenen Vorteil. Mhm. Er möchte verhindern, dass jemand sein Erbe stiehlt und dafür würde er alles machen. Und im Buch ist es ja so, dass er ein Verhältnis mit Mrs. Clay anfängt, damit sie nichts mit Sir Walter Elliot anfängt. Ja. Aber das heißt noch lange nicht, dass er sie heiratet, im Gegenteil. Er will sie ja nur davon ablenken, dass sie was mit Sir Walter anfängt und deswegen tut er so, als ob er sie liebt, damit er sie ablenkt, aber heiraten, auf die Idee wäre der nie im Leben gekommen. Mhm. Da sucht er sich jemanden mit Stand und Geld, ja, und nicht irgendwie so eine dahergelaufene Mrs. Clay, die weder Stand noch Geld hat. Und die Tatsache, dass sie dann hier am Ende das so auflösen, dass Mr. Elliot Mrs. Clay heiratet, das impliziert ja, dass er in sie verliebt ist.
Ja.
Und das macht ihn irgendwie als Charakter wieder sehr viel positiver und sympathischer. Das heißt, es nimmt ihm die Bösartigkeit.
Wollten sie nicht Henry Golding als böser dastehen lassen?
Ja, und es ist, ich finde sowieso, dass viele Charaktere hier sehr viel sympathischer sind. Auch eine Lady Russell zum Beispiel.
Jetzt aber das war ich schon fast froh, weil ich so dachte, das ist einer der wenigen POCs-Charakter. Ich dachte so, ja, man muss denn jetzt Lady Russell geben, weil das ist nicht unbedingt die sympathischste Figur in diesem ganzen Ding. Und dann war sie voll verständnisvoll und man konnte es echt nachvollziehen. Dann dachte ich so, immerhin etwas.
Naja, Lady Russell ist im Original, in der Originalstoff ist sie ja eigentlich doch ziemlich engstirnig. Und sie sieht erst wirklich ganz, ganz, ganz am Ende ein. Und das quasi offscreen, auch im Buch, off the pages, sieht sie ja im Grunde erst ein, dass sie einen Fehler begangen hat. Und dann wird dann in 2, 3 Sätzen eben abgehandelt, ja, und auch in späteren Jahren hat Lady Russell eben eingesehen, dass sie einen Fehler begangen hat. Und dann wurde auch Captain Wentworth ihr Freund. Ja, so erzählt das Buch ja dann. Aber diese Engstirnigkeiten, dass sie eben an ihren Plänen festhält, weil sie ja auch immer das Beste für ihre Patenkind möchte, das haben wir hier so nicht. Und hier wirkt sie doch relativ einsichtig, weil sie ja dann auch sagt, ja, es war mein Fehler und es tut mir leid. Aber was ich schön finde, ist, am Anfang wird halt auch ganz klar gesagt, eine Heirat ist ein Geschäft. Es geht hier nicht um Liebe. Es geht hier nicht um irgendwelche Schmetterlinge im Bauch oder so, sondern es geht ganz klar darum, dass du Stand und dass du Geld hast, dass du leben kannst und du hast als Frau sonst keine Chance in dieser Gesellschaft. Und das sagt sie ja am Anfang ganz deutlich und ganz klar. Und deswegen, finde ich, kann man aus der Motivation heraus auch gut verstehen, warum sie so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat.
Ja, aber sie ist einfach netter in dieser ganzen Verfilmung, was einfach okay ist, weil ich dachte, ansonsten mit der Besetzung wäre es mir echt ein bisschen sauer aufgestoßen.
Ich finde ja übrigens auch, dass Mr. Elliot, also der Cousin, Henry Golding, erstens, also ich meine, sieht der Mann gut aus in Krawatte und Zylinder?
Der Typ sieht
mein Gott, ja, der kam Anne auf diesem Weg entgegen und ich dachte so, wo ist mein Ventilator? Ich brauche Luft.
Der Typ sieht eh gut aus, aber in dem
aber Ding in diesen
so
Klamotten.
Ich dachte auch so, also ästhetisch gesehen definitiv Mr. Elliot.
Also sagen wir es mal so, ich finde, man könnte eigentlich diese gesamte Kritik für den Film, die ich habe, zusammenfassen in: Wenn ich nach dem Anschauen des Filmes Team Mr. Elliot Ann bin, dann ist irgendwas falsch gelaufen.
Ja.
Und genauso ging mir das. Also was ich gut fand an der Figur von Mr. Elliot war, dass er ja trotzdem manipulativ war. Da hat er auch kein Geheimnis drum gemacht. Er hat ja auch eine sehr spitze Zunge. Das fand ich übrigens auch sehr schön, dass sich hier Anne und Mr. Elliot auch nichts gegeben haben gegenseitig. Die haben sich gegenseitig gekabbelt und haben auch beide eine sehr scharfe Zunge an den Tag gelegt, aber die waren sich gewachsen. Also es war nicht so, dass einer dem anderen irgendwie unterlegen gewesen wäre. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand gut, dass da kein Geheimnis drum gemacht wurde, dass er doch schon ein bisschen manipulativ ist, aber er war halt nicht bösartig. Und das ist eben der große Unterschied zum Originalstoff. Ja, und deswegen, ich finde zum Beispiel auch, dass Henry Golding ganz, ganz großartig ihn gespielt hat. Also Henry Golding war ehrlich gesagt einer meiner Highlights in diesem Film. Und also unabhängig jetzt vom Aussehen, sondern von der Art und Weise, wie er eben seine Rolle gespielt hat. Und dann natürlich auch noch Richard E. Grant. Das waren für mich die beiden, die am besten ihre Charaktere getroffen haben. Auch wenn ich nicht zufrieden bin mit der Umschreibung des Charakters. Das hat mir nicht gefallen. Aber das, was er hatte, daraus hat er echt das Beste gemacht.
Genau.
Ja, und weil du es gesagt hast, also Lady Russell war ein POC-Charakter, also People of Color. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, über den Begriff von Farbblindheit in Anführungszeichen. Aber hier ist natürlich auch einfach besetzt worden, so wie man gedacht hat, dass die Schauspieler passen. Man hat keine Rücksicht genommen auf irgendwelche historisch akkuraten Besetzungen von wegen nur Weiße oder so, sondern wir hatten ja auch schwarze Schauspieler oder jetzt auch in der Familie, also mit Luisa zum Beispiel und ihrer ganzen Familie, da hatten wir ja auch teilweise gemischte Familien, also ich glaube, ein Elternteil schwarz, ein Elternteil weiß und so weiter. Also das heißt, und mit Henry Golding hatten wir einen asiatischen Schauspieler. Das heißt, da wurde nicht drauf geachtet, sondern da wurde einfach nur geguckt, welcher Schauspieler passt. Also von welchem Schauspieler gehen wir aus, dass er die Rolle erfüllt. Und ganz unabhängig von dem historischen Korrektheit. Und das finde ich aber auch okay.
Das ist absolut okay, aber ich finde es trotzdem, dass man gerade in Period Dramas dann nicht unbedingt den POC
als Bösewicht braucht.
Ja, ja. Genau, genau, weil einfach das halt zu viel vorbelastet ist.
Ja, ja, das sehe ich auch so, ja.
Und deswegen war ich so, oh Gott, hoffentlich ist es nicht schlimm, aber Lady Russell war ja dann gar nicht so. Deswegen,
ja, und Henry Golding, beziehungsweise Mr. Elliot ja dann auch, Gott sei Dank auch nicht. Hm. Nur ein bisschen. Aber ja, bei ihm wirkte das eigentlich ganz gut. Ich fand auch übrigens sehr schön, also zum Beispiel die Szene, wo dann Mr. Elliot ja nach dem Konzert auf die Treppe rausläuft, wo ja dann Frederick sich verabschiedet und dann kommt Mr. Elliot dazu und sagt dann My Anne, er spricht von meiner Anne. Und in dem Moment zuckt dann schon so Frederick so zusammen. Das hat mir zum Beispiel ganz gut gefallen, so diese kleinen Details, wie jetzt hier zum Beispiel, als er von meiner Anne spricht. Oder aber auch der ein oder andere Kommentar dann, oder zum Beispiel auch die Szene dann beim Essen, wo Anja gesagt hat, sie möchte nicht neben Frederick sitzen und dann ja der Platz neben Frederick frei ist und sie dann ganz schnell versucht, einen anderen Platz zu kriegen und am Ende ist gar kein Platz mehr frei und sie dann wie wild um diesen Tisch rumrennt, um Platz zu finden. Also das zum Beispiel hat mir auch sehr gut gefallen, das fand ich doch sehr ironisch überspitzt, aber war halt sehr, sehr gut. Mhm. Und was aber zum Beispiel wiederum nicht passend war, war, als sie dann bei diesem Essen irgendwie rausgerufen hat, ja, eigentlich wollte er mich als erstes heiraten. Ich finde, das hat sie total unreif und respektlos wirken lassen und einfach doof auch ein bisschen, muss man schon so sagen. Oder auch die Szene, wo sie auf den kranken Jungen aufpasst und macht sie das Fenster aus und ruft Frederick! Genau, tastet dann nach der Weinflasche und schüttet sich dann, ich weiß gar nicht, was es ist. Bratensoße über den Kopf. Gravy. Ja, also das war auch sehr klamaukig, wo ich dachte auch, warum? Mhm. Also das sind so Dinge, wo ich immer nicht so weiß. Also es gab schon die einen oder anderen Momente, wo ich gesagt habe, hat mir gut gefallen. Und dann gab es wieder Momente wie diese, wo ich mich gefragt habe, warum? Warum?
Das ist halt so typisch, man hat halt versucht, die auf irgendwie Humor zu trimmen oder so. Und es hat irgendwie, aber es hat einfach nicht so geklappt, wie sie sich das, glaube ich, vorgestellt haben. Also ich meine, vielleicht für Leute, die wirklich mit Osten nicht viel anfangen können, die sind vielleicht gegen sowas eher unsensibel. So.
Ja, ja. Was hat es übrigens, und dann übrigens, was hat es mit diesem verdammten Hasen auf sich, den sie da als Haustier immer mitschleppt?
Das habe ich mich auch
gefragt. Was ist denn das, bitteschön? Also, selbst in der Regents Area hat man seine Hasen nicht so mit rumgeschleppt. Und dann lässt sie den auch einfach da in der Küche, als sie dann ihre Schwester besucht, lässt sie den in der Küche da einfach frei, der Hase hoppelt raus und nicht so, den sieht sie nie mehr wieder. Und irgendwie drei Einstellungen später hat sie ihn wieder auf dem Schoß. Also, ich weiß nicht, das ist alles.
Also, ich fand auch, dieser Hase sah so ein bisschen sediert aus, keine Ahnung, sah so nicht glücklich aus. Ich dachte auch, das ist ein lustiges Gimmick sein, dass sie mit diesem Hasen
rumläuft. Ich weiß auch nicht.
Das hat sich auch irgendwie so ein bisschen arrogant wirken lassen.
Ja, das fand ich jetzt nicht. Ich glaube, es sollte eher so zeigen, dass sie halt irgendwie, dass sie also sich schon nach Liebe sehnt und dass sie aber eine Zuneigung an sich mal, ein Drücken oder ein liebes Wort oder so, das bekommt sie halt nicht von ihrer Familie und das holt sie sich dann an anderen Stellen und eine davon ist eben über ihr Haustier. Aber vor allen Dingen, es gibt ja auch die Szene, wo sie ihren Neffen bittet, dass er sie doch bitte einmal ganz dolle drückt. Und da denke ich mir, ja, weil sie halt sonst keinen hat, der sie mal drückt, ja. Man braucht manchmal eine Umarmung. Ja. Und ist es nicht eigentlich traurig, dass das, also weil Kinder geben Liebe noch ohne, dass sie darüber nachdenken.
Die Szene war unvermittelbar traurig. Und dann ist sie ziemlich schnell aufgelöst worden.
Ja, und aber dass sie so schnell aufgelöst wurde, war aber auch noch extra traurig, fand ich, weil dann ja nämlich er weggerufen wurde und ich dachte, ja, endlich jemand, der sie einfach mal in den Arm nimmt, weil sie einfach mal gedrückt werden muss. Und dann kommt aber gleich die Bedienstete und ruft ihm zum Essen und zack ist er weg, weil er als Junge, als Kind ja nicht versteht, wie wichtig diese Umarmung in dem Moment für Anne ist. Aber das ist zum Beispiel auch so eine Szene, die ich großartig fand. Die gibt es ja auch nicht im Originalbuch. Also ich habe nichts dagegen, wenn Szenen, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, ich habe nichts dagegen, wenn Szenen hinzugefügt werden, wenn sie in den Film und in die Art und Weise, wie der Film erzählt hat, reinpassen. Aber hier gab es halt viel zu viele Dinge, die eben nicht passend waren. Aber das zum Beispiel fand ich, war wirklich richtig großartig. Und ich muss auch sagen, ich bin kein großer Fan von Dakota Johnson, aber ich finde ja trotzdem, dass sie mit dem, was sie als Ausgangsmaterial hatte, das gut gespielt hat. Also für mich sind es in erster Linie die Schauspieler, die diesen Film zusammenhalten. ja, dass das Material, das sie als Quellmaterial hatten, leider dann zum Großteil nichts getaugt hat, das ist halt unglücklich, ja. Aber an und für sich, Dakota Johnson spielt gut, und Henry Golding spielt gut und, naja, also mit Jarvis tue ich mich ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, als Wentworth. Der ist mir, ich will jetzt nicht sagen zu weinerig, aber er ist mir zu gefühlsbetont. Also der, also vielleicht hängt es aber auch damit zusammen, ich habe halt so einen typischen Kieran Hinz im Hinterkopf, wenn ich an Wentworth denke. Und der ist natürlich extrem stoisch und kühl und in sich zurückgezogen. Aber unter diesem absolut äußeren Kühlen, unter dieser kühlen Fassade, da brodelt im Grunde ein Sturm von Gefühlen. Das ist ja auch das, was am Ende dann rauskommt, und als er diesen Brief schreibt, also das schwappt alles, das explodiert aus ihm raus, ja. Und deswegen fand ich auch die Art und Weise, wie Kieran Hinz zum Beispiel das ist die 95er-Verfilmung von Persuasion, wie er den Wentworth angelegt hatte, fand ich halt sehr gut. Es hat mir sehr gut gefallen, weil halt dieser innere Sturm, der in ihm abgeht, weil der so schön dadurch gezeigt wird. Und hier ist es halt so, dass mir Wentworth einfach zu offen seine Gefühle zeigt. Da läuft mal eine Träne runter, der sagt auch einfach, was er leidet. Also der, oder auch beim Essen, da erzählt er ja zum Beispiel, dass er zur Marine, zur See gefahren ist wegen einer Frau. Also, what the fuck? Das, also, ja.
Ja, ja, ja. Also, es sind zu viele Änderungen, die dann am Ende nicht mehr gepasst haben. Also, der zweite Elefant im Raum. Die vierte Wand.
Und?
Wie fandest du das? Wie fandest du das?
Ich habe mich gegängelt gefühlt. Ich hab mich gegängelt gefühlt.
Okay, ja,
und zwar, es ging die ganze Zeit, also wenn das mal passiert, wenn die Figur mal die vierte Wand durchbricht, das heißt in die Kamera direkt zu mir als Zuschauer spricht, habe ich kein Problem mit. Das haben wir in anderen Austen-Verfilmungen auch. Da wird es dann in Form von Briefen zum Beispiel gelöst oder von Tagebucheinträgen und so weiter. Und im Buch ist es ja tatsächlich so, dass wir sehr viel inneren Monolog haben von Anne und den kann man anders schlecht darstellen. Hier im Film ist es so gewesen, dass teilweise Zitate einfach in die Münder von anderen Figuren gelegt worden sind. So kann man es lösen, ja. Aber hier wird es vor allen Dingen so gelöst, dass Anne halt die ganze Zeit in die Kamera spricht und das Problem damit, das ich habe, ist, dass sie mir dadurch alles erklärt und einordnet. Also es ist dann immer so, dass sie sagt, ja, und es ist so und so, und die Situation ist so und so, und du musst es so und so sehen. Und das ging mir dann irgendwann echt nur noch auf den Keks. Ich habe mich wirklich gegängelt gefühlt, und ich habe ja gar keinen Spielraum gehabt, als Zuschauer selber zu interpretieren.
Ja, das ist wahr. Also ich hätte es nicht gegängelt genutzt, das Wort, aber ich fand es halt einfach auch ein bisschen... Es hat alles in diese ganze Attitüde hat einfach nicht reingepasst. Also es hat für diese neue konstruierte Anne reingepasst, die aber halt überhaupt nichts mit dem Originalstoff zu tun hat. Es sollte einfach lustig sein, aber es war halt nicht so wirklich lustig. Es war halt irgendwie
zumindest nicht die ganze Zeit, ja.
Nee, es hat so ein bisschen verpufft. Also es ist halt irgendwie so ein bisschen, ja, keine Ahnung, es hat mich nicht überzeugt, das Stilmittel.
Ja, ja. Also, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich finde es halt, es ist zu übermäßig genutzt worden. Die Regisseurin meinte, sie hat es als Stilmittel benutzt, weil sie damit quasi, also wir als Publikum sollen dazu zu besten Freundin von Anne werden und sozusagen ins Vertrauen gezogen werden von Anne als Zuschauer. Und da soll das eben auf dieser freundschaftlichen Ebene ablaufen, so nach dem Motto, ah, guck, und übrigens. Aber das funktionierte, das hat für mich nicht funktioniert, zumindest nur manchmal und halt, aber dass es die ganze Zeit durchgängig so war, das ging mir dann, wie gesagt, irgendwann auf den Keks und hat mir einfach die Sehfreude so ein bisschen geraubt. Ja.
Also ja, also wie gesagt, ich habe diesen Film, hat mich sowieso nicht gefesselt. Ich habe, wie gesagt, irgendwann mal schlafen gegangen, habe ihn zugeklappt und habe ihn dann am nächsten Morgen noch fertig geguckt und war halt so der Meinung, so von wegen, ja, also wenn der Film mich davon überzeugen kann, dass ich lieber schlafe, als ihn fertig zu gucken, das ist meistens kein guter Film. Und das ist halt, hat mich nicht so gecatcht. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass das in so eine gewisse Richtung geht, wo ich dann einfach aber auch so schnell mir einfach auch gesagt habe, okay, ich habe auch schon, obwohl ich das gar nicht bewusst gemacht habe, ich habe schon im Vorfeld so viele schlechte, negative Kritiken mitgekriegt über Überschriften, dass ich für diesen Film sowieso unter Null Erwartungen hatte. Ich habe ihn einfach auf mich wirken lassen, auf mich einprasseln lassen.
Ja, also ich finde ja zum Beispiel, ich finde der Produktionswert des Films, der ist enorm hoch. Wir haben tolle Bilder, tolle Kostüme, tolle Schauplätze.
Ja.
Also es ist einfach ein wirklich sehr, sehr schön anzusehender Film. Aber die Story gibt halt nicht genug her. Selbst die Schauspieler, selbst denen kann man keinen Vorwurf machen, weil die versuchen, das Beste aus dem Material zu machen. Das heißt, für mich kann ich zusammenfassend sagen, ist diese Austen-Verfilmung tatsächlich als Austen-Verfilmung eine Enttäuschung wirklich auf
Ja.
jeder Ebene. Es funktioniert für mich als Austen-Verfilmung überhaupt gar nicht. Aber die Frage ist natürlich, Leute, die sich mit dem Austen-Stoff nicht auskennen, die also das Originalbuch nicht kennen oder vielleicht auch keine andere Verfilmung, wie wirkt dieser Film dann auf diejenigen? Und da muss, finde ich, wenn ich also das nur von der, ich sag jetzt mal, Hollywood-Rom-Com-Seite sehe, denn der Film kann sich ja nicht entscheiden, was will er, das eine oder das andere. Als Kostümdrama funktioniert er nicht, als Regency-Drama, aber funktioniert er dann als Rom-Com, als Hollywood-Rom-Com. Und auch da muss ich sagen, als Hollywood-Rom-Com ist es auch nur mittlerer Durchschnitt. Also für mich eine 3. Ja? Weder besonders gut noch besonders schlecht.
Ja, tatsächlich würde ich mich dem so quasi genauso, das würde ich unterschreiben. Also es ist wirklich als Romcom abgekoppelt von Jane Austen, ist es okay. Ist nichts Besonderes, die nicht im Gedächtnis bleiben, ist schade um die Schauspieler, die tatsächlich mehr gekonnt hätten. Als Jane Austen, als Persuasion funktioniert er wirklich nicht, weil einfach an zu falschen Stellen einfach geschraubt wurde und nicht konsequent. Kann man ihn gucken, ohne dass man Schmerzen dabei erlangt? Ja, er ist nicht so schlimm wie Prejudice und Zombies. Also, das fand ich immer noch schlimm. Das ist immer mir hängen geblieben, dass ich das wirklich. Das, auch wenn mich irgendjemand mal was fragt, und Jane Austen, sage ich: guck nicht diesen Film, guck nicht Prejudice und Zombies, tu das nicht.
Ja. Was ich ehrlich gesagt noch als einen letzten etwas schwierigen Gedanken habe, ist, stell dir vor, das ist die erste Austen-Verfilmung, die jemand zu sehen kriegt.
Danach ist
Der
man aber enttäuscht.
guckt doch nie mehr Austen oder liest, nimmt niemals ein Austen-Buch in die Hand. Das finde ich so schlimm von der Vorstellung her.
Ja gut, aber ich meine, jemand, der das sieht und dann sagt, oh, ich interessiere mich für Osten, dann entweder findet dann diejenige Person findet dann Osten viel, viel besser als diese Verfilmung. Oder sie hat dann sowieso, hätte jetzt sowieso gar keinen Zugang zu Osten gehabt. Also.
Also vielleicht haben wir ja Glück und es funktioniert doch als Gateway für den einen oder anderen Fan, der dann neu dazukommt. Aber für
Also
uns, wie gesagt,
Osten überzeugt von sich selbst, habe ich das Gefühl. Also wenn man Osten mag, dann mag man es. Wenn man es nicht mag, dann mag man es nicht. Ich glaube nicht, dass man so wirklich ein absolutes Zwischending ist, wenn man sagt, ich mache aber nur eine Version von Osten. Ich glaube, die gibt es nicht. Also was ich so höre, sind die meisten Leute sind gerade so ein bisschen ne, indifferent, quasi, wie heißt es?
ist egal.
Es ist ihnen egal, so was mit Jane Austen ist. Also sie haben keinen Zugangspunkt zu Jane Austen. Manche haben einen Zugangspunkt durch die Filme, manche haben auch Bücher gelesen. Und von denen ich das höre, die wirklich dann so weit gehen und die Bücher lesen, die mögen es eigentlich alle. Es ist halt so ein bisschen, man muss ein Typ dafür sein und dann mag man sie und dann finde ich, dann überzeugt Jane Austen wirklich aus sich selbst. Und sie braucht gar keinen schönen Film dazu. Es ist die Einstiegsdroge, aber Jane Austens Romane sind an sich so gut. Ja, nicht alle, aber.
Das Problem ist, es wäre nicht das erste Mal, so ging es mir. Ich habe tatsächlich den einen oder anderen, den ich heute sehr gerne lese oder auch sehr gerne sehe, wo ich beim Ersteindruck wirklich einen schlechten Eindruck hatte und dann mal 10 Jahre eben nichts mehr davon gelesen oder gesehen habe, weil ich gedacht habe, das war so grottig, das interessiert mich nicht. Und dann später erst festgestellt habe, nachdem ich dann andere Dinge gelesen oder gesehen habe, dass es doch nicht so ist, sondern dass ich einfach genau das Schlechteste rausgepickt hatte von all dem, was mir zur Verfügung stand,
Ja, ich
ohne
hab,
dass ich es wusste.
also
Ja.
ich habe ja erzählt, dass ich zuerst Schottisches Vorurteil mit Keira Knightley gesehen habe, ich glaube, das Stadtbücherei damals, die
Ja, und
DVD.
auch
Und
wenn
dann
ich Probleme
irgendwie,
habe mit dem Film, ist es trotzdem ein guter Film.
das ist ein guter Film, aber, und ich dann als nächstes, ich glaube, ich habe dann Stolz und Vorurteil gelesen und dann war ich schon ein bisschen angefixt und dann habe ich Mansfield Park gelesen und da wollte ich sie dann quasi komplett liegen lassen, Jane Austen. Mansfield Park habe ich ja erst im zweiten oder dritten Anlauf fertig gekriegt. Also ich weiß sogar, wann das war. Das war in meiner Ausbildung, das war eine Manesse-Ausgabe. Ich habe sie mehrmals ausgeliehen, weil ich halt so Probleme hatte. Und das war eine kleine Manesse-Ausgabe, das sind diese kleinen Büchlein. Und das hatte so einen dunkelvioletten Band quasi, dort, wo die Schrift ist. Also das sogar das Buch ist mir geblieben, weil es mir so schlecht in Erinnerung geblieben ist. Aber ja, dementsprechend, ich habe ja dann danach Lady Susan per Zufall bei mir in der Ausbildungsbibliothek gesehen und habe das dann angefangen zu lesen, dann war ich wieder drin. Also so gesehen, Jane Austen steht ja nicht in der Regel für sich selbst.
Naja, also ich bin halt, wie gesagt, super enttäuscht, weil das tatsächlich mein Lieblingsbuch von Austen war,
ja,
und ich mir
sehr viel
von einer weiteren Verfilmung erhofft habe, auch wenn mir
aber
natürlich...
Aber hast du das wirklich erwartet, dass du die bis
also,
jetzt gesehen hast?
Nein, als ich den Trailer gesehen habe, war mir schon klar, dass es wahrscheinlich nichts wird, aber ich habe immer noch das Beste gehofft. Und wie gesagt, wenn das Ganze stringent vielleicht einfach in die 1920er verlegt worden wäre, dann wäre das vielleicht auch echt nochmal was anderes gewesen. Ja, es ist halt super schade, weil er auch einfach so viele brillante Köpfe an diesem Film beteiligt war und irgendwie es sie trotzdem nicht hingekriegt haben.
Ja, genau.
Naja, gut.
Gut.
Das zu der aktuellen Persuasion Adaption. Dann gucken wir mal, wir haben ja schon gesagt, was noch an Filmen ansteht, und dann bin ich auch gespannt, was dann mal die nächste Austen-Adaption sein wird. Also jetzt, also ich sage jetzt mal nicht modern, sondern wirklich als Kostümdrama. Ich persönlich wünsche mir ja immer noch eine gute Verfilmung von The Watsons mit dem Ende, das Cassandra erzählt hat. Ich finde, das würde super passen. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Wenn ihr den Film auch gesehen habt und was hinzufügen möchtet zu unseren Kommentaren oder euch noch irgendwas unter den Nägeln brennt oder ihr noch unbedingt irgendwie einen Kommentar abgeben möchtet, dann könnt ihr das gerne über unsere Homepage machen bei -lady.de oder aber gerne per E-Mail
info@by-a-lady.de.
Dankeschön, ich bin ja immer so schlecht mit unserer E-Mail-Adresse. Oder aber auch sehr gerne natürlich unter unserem Twitter-Account bei Lady1, beziehungsweise auch gerne von mir aus bei mir. Der Twitter-Account, der lohnt sich sowieso zu folgen, weil ich da auch immer Dinge poste, wie zum Beispiel jetzt eben auch die ganzen Links zu den virtuellen Touren oder zu der Mediathek etc. etc. Und wenn ihr vielleicht auch einen Audio-Kommentar abgeben möchtet, könnt ihr das auch machen, den spielen wir dann auch gerne ein. Entweder einen eigenen Audio-Kommentar oder aber über unsere DBPDW-Homepage, da könnt ihr auch einen einsprechen. Da gibt es eine Telefonnummer, die ihr wählen könnt und wo ihr auf den AB reden könnt, wenn ihr mögt. Und hier nochmal zum Ende genannt, DBPDW, sind die besten Podcasts der Welt. Das ist unser Podcast-Netzwerk, wo ganz viele liebe Kollegen mit dabei sind, die sich auf jeden Fall lohnen zu hören. Und ja, das soll es gewesen sein für heute.
Genau, wir gehen beide total erschöpft von diesen 38 Grad, die draußen sind.
Völlig geschmolzen. Mittlerweile sind unsere Wohnungen, glaube ich, beide über 40 Grad nach wie viel Stunden Aufnahme?
Ich weiß gar nicht. Ich weiß nur, dass ich die Augen nicht mehr offen halten kann. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich ins Bett gehe.
Dann schlaf gut und allen anderen, wo auch immer ihr jetzt seid, alles Gute.
Welche Tageszeit, wo ihr es auch hört, wünschen euch einen schönen Tag und man hört sich das nächste Mal.
Tschüss.
Tschüss.